Thomas Freitag.
Benjamin Kasper.
Hier sind wir bei einer neuen Folge, die Zentrale.
Das ist richtig. Unsere vierte Folge, stell dir das mal vor.
Vierte Folge, theoretisch sogar die fünfte, denn wir haben ja eine Zwischenfolge veröffentlicht. Die kam jetzt auch vor ein paar Tagen raus.
Genau.
Unbedingt anhören, super spannend. Ich fand, das war einer der spannendsten Zwischenfolgen, die wir je gemacht haben.
Wir haben uns heute eingefunden für eine neue Folgenbesprechung von der Hörspielserie Die drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass wir schon wieder hier sitzen. Ich würde sagen ja, weil wir sind immer noch dabei, trotz des vielen negativen und schlechten Feedbacks, was wir bekommen haben.
Das stimmt nicht, wir haben auch viel Positives erhalten. Mach nicht immer alles so schlecht. Ich weiß, als Macher eines Podcasts schaut man immer so mehr auf das Schlechte. Wir haben aber auch sehr viel Positives erhalten.
Vielleicht bin ich gerade ein bisschen stimmungsmäßig unten im Keller, denn wir haben gerade eine Ein-Stern-Rezension bei iTunes entdeckt. Und weil ich dieses Projekt hier unbedingt will, bin ich jetzt wieder am Start mit meinem Freund Bamin zusammen. Und wir haben uns ja überlegt, ob wir jetzt irgendwie für die nächsten Folgen, die wir aufnehmen, ein neues Konzept anwenden. Und dann haben wir gerade festgestellt, wir haben kein neues Konzept. Deswegen machen wir einfach so weiter wie bisher. Aber darum geht's ja auch nicht. Es geht heute um die drei Detektive. Und du hast bei unserer letzten Folgenbesprechung mit dem Olli zusammen. Wo ist eigentlich Olli?
Olli?
Der ist schon wieder nicht da.
Das kann nicht wahr sein.
Ich find's aber auch schöner mit dir zusammen.
Finde ich auch, muss ich sagen. Nein, aber wir können ja schon mal sagen, die nächste Folge machst du mit dem Olli.
Das ist richtig. Die nächste Folge wird Bamin nicht dabei sein, aus Gründen. Und da werde ich mal mit Olli mal hier zusammen am Tisch sitzen und einfach mal gucken, wie das so funktioniert. Nur er und ich.
Was ist eigentlich der Grund, dass ich nicht dabei bin?
Ich habe dich nicht gefragt.
Ach so, du machst also diesen Witz nicht nur gegen Olli, sondern auch...
gegen dich, natürlich. Naja, wie du in der ersten Folge von unserem Podcast schon mal gesagt hast, das ist ja mein Projekt hier. Also kann ich mir auch einladen, wen ich will.
In der letzten Folge bin ich irgendwie eingeschlafen oder ich war immer weiter vom Mikrofon weg. Das tut mir sehr leid, möchte ich nochmal sagen. Ich hoffe, diesmal kommt das nicht vor. Und wenn du merkst, dass ich wieder unterm Tisch rutsche, dass du mir das vorher mitteilst irgendwie.
Das hat mir sehr viel Arbeit gemacht, weil du irgendwie wirklich mit dem Gesicht immer weiter vom Mikrofon weggesackt bist aus Müdigkeit. Und deswegen musste ich, um noch ein adäquates Hörerlebnis für den Hörer, für den Podcast-Hörer zu gestalten, deine Tonspur immer verstärken. Und trotzdem ist das Ergebnis nach meiner Meinung immer noch katastrophal. Ich bitte das an dieser Stelle nochmal zu entschuldigen. Für alle, die noch dran geblieben sind. Und heute, das ist ja auch das Schöne, weil wir nur zu zweit sind, müssen wir uns hier nicht so um das Mikrofon prügeln. Denn wir sind ja arm. Wir können uns im Moment nur ein Mikrofon leisten. Und trotzdem wollen wir hier richtig gute Qualität abliefern.
Sehr schön.
Oder?
Nee, ist super. Ich habe so mal eine Frage an dich. Wir sind ja jetzt bei der vierten Folge und wir haben ja drei Folgen gemacht. Welche findest du jetzt so, also du hast ja alle geschnitten und das ist ja sicher auch immer mal wieder auch anstrengend. Also ich kenne das ja selber, das alles nochmal zu hören. Aber hast du trotzdem eine Folge, wo du sagst, ja, die war super?
Ich finde das ganz interessant, die Frage. Also bevor ich das beantworte, wegen diesem ganzen Schneiden und sich hinsetzen, habe ich jetzt gerade so selber den Blick entwickelt. Ich habe, als wir die Folgen aufgenommen haben, bin ich abends spazieren gegangen, oder beziehungsweise spät in der Nacht, weil mein Schlafrhythmus im Arsch war, und habe mir so die Folge im Rohschnitt angehört und habe dann nur auf das Inhaltliche und wie wir so miteinander reden geachtet. Und wenn du hier sitzt und du schneidest, achtest du darauf gar nicht, sondern du hast dann eher so einen professionellen Blick, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das so zu formulieren, aber du hast eher so den Blick auf das Ganze, auf das Technische und nur, was stört dich, wie kann ich das Gespräch ein bisschen straffen, indem ich ganz viele Pausen rausschneide und unsere weltberühmten Ös und Nös.
Ja's.
Ja's, oh Gott, wirklich, wenn ich für jedes Jahr, was ich im Podcast weggeschnitten habe, 1 Euro bekommen würde, würden wir hier mit einem 50.000-Euro-Mikrofon sitzen.
Aber das ist lustig, denn selbst bei meinen Vorträgen und so wurde früher mal gesagt, dass ich ganz oft Ja sage, gar nicht so sondern Ja. Und du hast es auch ein bisschen so, das ist merkwürdig.
Das ist, glaube ich, so was Unterbewusstes, um so Denkpausen zu überbrücken.
Natürlich.
Natürlich.
Was soll das sonst sein?
Darüber sprechen wir ja heute nicht.
Ach so.
Wie war jetzt aber die Frage? Ach so, welche Folge mir am besten gefallen hat? Tatsächlich mochte ich die Folge, wo ich hier mit dir allein gesessen habe, also die Gespensterschlossfolge sehr. Die ist aber ein bisschen trocken, was so das Inhaltliche angeht, über die Serie selber. Da fand ich die Folge mit Olli zusammen schon unterhaltsamer, wenn ich das jetzt aus Podcast-Hörer-Ohren sehe, nur halt ein bisschen chaotischer.
Wer von uns dreien macht das so am besten? Also wer ist so der Professionellste? Findest du dich am besten oder ach, Olli? Oder
weiß ich, was du willst. Du willst eigentlich nur, dass ich dir Honig ums Maul schmiere und jetzt hier
Bestätigung
gebe und sage, Baby, du warst der Beste.
Nein, soll ich mal ganz ehrlich sein? Wir können ja jetzt mal ruhig die Hörer hören. Wir haben ja schon mal erwähnt, dass wir schon mehrere Projekte hatten. Und da ist uns beiden aufgefallen, dass Olli das wirklich gut macht.
Olli ist sehr gut, was freies Sprechen angeht. Und der denkt auch nicht, glaube ich, so viel nach. Der kann relativ in seinem Kosmos komplizierte Sätze formulieren und die schnell über die Lippen bringen.
Findest du, wir beide haben uns verbessert? Kommen wir auf sein Niveau, oder ist das...
Um es jetzt nochmal zu erwähnen, ein letztes Mal, wir hatten ja schon mal eine Radiosendung beim offenen Kanal Berlin, das war im Jahr 2005, da waren wir Anfang 20, wir hatten überhaupt keine Ahnung davon und wir waren einfach nur wild, chaotisch und haben durcheinander geschrien, wollten immer den anderen übertönen und da kann ich, also aus heutiger Sicht und damals eigentlich schon sagen, dass das sehr anstrengend für den Hörer war. Ich will nicht sagen, dass es nicht unterhaltsam war, also für den einen oder anderen war es schon unterhaltsam, von den Leuten, die das gehört haben, aber im Endeffekt waren wir dann sehr unzufrieden mit unserer Leistung.
Ja, wir haben den anderen nie aussprechen lassen zum Beispiel. Und
na, das meinte ich ja.
Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz schön geändert.
Richtig, wir sind ja auch ältere, reifere Männer geworden, das sieht man ja auch.
Ja, wir geben uns auch Zeichensprache während des Podcasts. Wir sitzen die ganze Zeit da mit so einem Faden.
Ja, früher wäre sowas gekommen wie, ich will das jetzt gar nicht machen, aber nur als Beispiel, Moment, damit der andere die Schnauze hält und man was Lustiges erzählen kann, was einem gerade durch den Kopf geht. Und jetzt mache ich wirklich schon so Handzeichen, damit Bamin sieht, ich will was sagen.
Ja, und es ist auch so, ich denke jetzt, Thomas, beende doch mal jetzt deinen Monolog, sowas von langweilig. Aber ich denke dann so, ja, lass ihn doch sprechen, das ist doch nicht so schlimm. Lass ihn aussprechen.
Ja, du bist so entspannt geworden.
Ja, oder? Ein bisschen?
Weil du so denkst, in 20 Jahren ist er eh tot. Bei seiner Ernährung und seinem Rauchverhalten.
Ja, wirklich. Guck mal, in 20 Jahren bin ich ja auch wirklich 3-Fragezeichen-Fan. Und wenn es hier ein Erfolgsprojekt wird, dann übernehme ich das einfach.
Das würde mich sogar freuen, wenn du der Erbe dieses Format wirst.
Boah.
Das wäre wirklich ein Traum, aber ich kenne dich ja.
Und Olli lebt auch so ungesund. Das heißt also, ich bin wirklich der Erbe.
Ja gut, aber ich kenne dich ja ein bisschen.
Ja?
Ich habe ja einen 2-wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus angepeilt. Und wenn du das hier machst, dann kommt vielleicht einmal pro Jahr eine Folge.
So, was soll das schon wieder? Das ist schon wieder eine Unterstellung.
Weil du so viel zu tun hast.
Ja.
Zum Beispiel mit unserem anderen Podcast-Projekt.
Rotz und Wasser.
Richtig.
Ich bin schon so aufgeregt.
Ich finde, das reicht jetzt als Vorgespräch, weil, ganz ehrlich, ich würde jetzt schon wegschalten, wenn ich denke, wann reden die endlich über 3 Fragezeichen.
Ganz ehrlich, wenn ich jetzt diesen Podcast hören würde, würde ich denken, so bitte macht weiter.
Oder hört auf. Eins von beiden. Entweder fangt an mit der Folge oder hört auf mit eurem blöden Gerede. Nein, also wir sind ja gerade auch dabei, ein anderes Podcast-Projekt aus der Taufe zu heben. Dazu aber an anderer Stelle mehr.
Wir sagen nur einfach nochmal 24.3.
Ja genau, am 24. März soll unser erster Rotz- und Wasser-Podcast starten. Und lustigerweise läuft ja dieses Projekt hier auch unter dem Instagram-Account Rotz und Wasser. Genauso wie unser YouTube-Channel. Da veröffentlichst du ja die ganzen 3-Fragezeichen-Podcasts von uns unter Rotz und Wasser.
Aber ich habe extra in Klammern geschrieben, neben Podcast.
Ja, da habe ich auch so gedacht, so, da will er sich so leicht von distanzieren, damit doch alle merken, das ist nicht das Ding hier. Also nicht, dass ihr denkt, es geht nur um 3 Fragezeichen.
Okay, jetzt musst du aber auch dazu sagen, es ist schon ein bisschen dumm, Werbung zu machen, Flyer, Sticker und weiß ich nicht, für Rotz und Wasser. Und dann ist das ein 3-Fragezeichen-Podcast, die Zentrale. Es ist auch ein bisschen schizophren, wenn ich ehrlich bin. Deswegen muss man da schon neben Podcast hinschreiben, damit es einen Sinn hat.
Ich habe ja auch gar nichts gesagt. Ja. Ich habe nur gesagt, ach, kick mal. Hat er extra drauf geachtet. So, wir fangen jetzt an. In der letzten Folge Poltergeist hat sich der Bamin eine Folge gewünscht. Also ohne, dass er sich mit der Materie auskennt, hat er einfach die Zahl 47 in den Raum geworfen.
Wieso kam das zustande?
Ja.
Ist das lustig? Wirklich?
Ich könnte es ja hier jetzt nochmal an dieser Stelle reinschneiden.
Kann ich heute einfach mal sagen, ich möchte zur nächsten Sendung die Folge 47 hören?
Würde ich mich freuen.
Welche ist es?
Der giftige Gockel.
Kenne ich nicht.
Tatsächlich.
Da hat sich der Bamin die Folge 47 gewünscht, die da den Titel trägt, giftiger Gockel. Wir kommen jetzt erstmal zu den allgemeinen Informationen. Der giftige Gockel ist das Buch Nummer 48 auf dem deutschen Markt, ist im Kosmos Verlag 1990 erschienen. In Amerika ist es ein bisschen anders. Da hieß ja die ursprüngliche Serie The Three Investigators. Es handelt sich aber hierbei um einen Crimebusters-Fall, was ich schon mal an der einen oder anderen Stelle für dich erwähnt habe, dass ja in der ursprünglichen Serie die Jungs 13, 14 Jahre alt waren, also Kinderdetektive. Und um die Serie ein bisschen aufzufrischen, wurden ja dann die Jungs auf 16, 17 gealtert. Ist das eine bekloppte Beschreibung? Sie wurden älter gemacht. Und deswegen hieß es dann The Three Investigators Crimebusters. Und es handelt sich hierbei um den zweiten Fall, der 1989 in den USA erschienen ist.
Aber warum, kurze Zwischenfrage, warum Buster? Da haben sie irgendwie...
Crimebusters.
Was ist das?
Na, Buster heißt ja Jäger. So wie Ghostbusters. Ah. Die Geisterjäger. Und sie sind die Crimebusters. Crime heißt ja Verbrechen, das müsstest du eigentlich wissen, weil du liest ja ein Crime-Magazine.
Wer hat dieses fabelhafte Wortspiel eingedeutscht? Nee, oder woher kommt das überhaupt?
Aus den USA. Oder meinst du jetzt, wie das Wort Crimebusters
entstanden ist? Ja, also waren es die Fans? Das ist jetzt die Crimebusters-Zeit?
Weißt du was? Ich lese das jetzt einfach vor. Und zwar aus dem Buch Brainwash, Gefangene Gedanken. Hier wird das nämlich ganz gut und kurz erklärt. Beinahe über Nacht wurden aus den drei Fragezeichen die Crimebusters. Justus, Peter und Bob sprangen mit einem Satz auf 17 Jahre, bekamen Autos, Freundinnen und Kampfsportausbildung. Was war passiert? Ganz einfach. Die Hauptcharaktere der Konkurrenzserie, die Hardy Boys, waren älter geworden. Nun musste auch bei den drei Fragezeichen etwas passieren. So wurden aus den drei Fragezeichen die Crimebusters. Die deutsche Übersetzerin der Bücher, in Klammern Leonore Puschert. Finde ich mal witzig, den Namen Puschert. Mhm. Weil Puschen heißt ja eigentlich Pinkel, ne?
Danke, dass du mir sagst, was Puschen heißt. Aber man lernt hier sehr viel in diesem Podcast.
Man hat sich ja beschwert, dass wir so langweilig, stumpf-stupide die Hörspiele auseinandernehmen.
Stimmt, da ist es jetzt viel besser, wenn man die Autorin mit dem Nachnamen nochmal erwähnt und sagt, dass es Puschert so wie Puschen klingt und dass es Pullern heißt. Finde ich gut. Nee, aber das wertet ja wirklich den Podcast auf.
Also sie versuchte, die Änderung etwas zu entschärfen innerhalb der Crimebusters-Bücher und nahm hin und wieder Sätze oder sogar ganze Absätze aus den Geschichten raus, die nichts mit dem Fall zu tun hatten. Das waren zum Beispiel Textstellen, in denen es um die genauen Größen und Gewichtsangaben der Jungen ging oder um deren Anziehsachen. Wer möchte schon eine halbe Seite nur über Justus' T-Shirt lesen?
Wie, sie hat das einfach aus dem Amerikanischen rausgekürzt?
Ja, ne, die haben viel die früheren amerikanischen Bücher geändert.
Oh, darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja, bitte.
Das finde ich jetzt krass, weil ich kenne das ja, also ich lese ja nun sehr viel und wenn nur gewisse Zeilen geändert werden in Büchern, rasten ja ganz viele aus, dass es nicht mehr originalgetreu ist, dass es so, wie ist es jetzt so bei den drei Fragezeichen-Fans, wenn ganze Blöcke fehlen? Finden die das schlimm oder sagen die so, cool?
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, die meisten wissen das gar nicht. Weil drei Fragezeichen immer noch das Phänomen hat, dass es eigentlich durch die Hörspielserie einen höheren Bekanntheitsgrad hat als durch die Bücher. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass die Bücher nicht auch beliebt sind. Es gibt genügend Fans, die sagen, aber die Bücher sind doch viel besser und ba, ba, ba. Weil die Hörspiele, wie schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast erwähnt, sehr viel rauskürzen, um die Spielzeit zu straffen. Und ich habe auch schon mal in unserer Phantomsee-Besprechung habe ich auch gesagt, dass von meinen Lieblingsfolgen, also gerade die älteren Folgen, ganz viele Sachen unlogisch sind. Bestes Beispiel Phantomsee selber. Und dass ich so bei manchen Folgen halt das Buch nochmal gelesen habe, um einfach so ein paar Logiklöcher für mich selber zu verstehen, weil das im Buch natürlich teilweise andere Wendungen nimmt oder anders geschildert wird.
Hast du denn so seitenzahlenmäßig was auf dem Kasten jetzt, was du so rausposaunen kannst, wie viel da fehlt?
Seitenzahlen?
Naja, also sind es 3 Seiten, die gekürzt wurden oder sind es 20 Seiten? Also ich finde das wirklich krass,
dass das gekürzt ist. Achso, das steht da. Mit ganze Sätze oder sogar ganze Absätze. Nicht nur bei den Crimebusters, sondern auch in der Originalserie. Gut, jetzt nochmal ganz kurz zurück. Das allererste Buch Gespensterschloss war ja auch in den USA das erste Buch, wurde so in Deutschland veröffentlicht. Der zweite Fall ist eigentlich der Superpapagei in Buchform. Bei uns in Deutschland ist aber das Gespensterschloss und die flüsternde Mumie als zweites Buch erschienen. Und lustigerweise wird im Superpapagei Bezug auf den Fall davor genommen. Und dann haben die das im Deutschen einfach geändert. Dadurch, dass die flüsternde Mumie erschienen ist als Buch 2, wird in der flüsternden Mumie, glaube ich, Bezug auf den Superpapagei genommen. Und das haben sie rausgeschnitten, damit du als damaliger Leser nicht sagen kannst, hä, die reden über einen Fall, den ich gar nicht kenne.
Okay, da macht das ja noch ein bisschen Sinn, aber ich kenne es halt so, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt mein Stephen King Buch, nehmen wir jetzt The Stand, was ja gekürzt war früher, und dann haben sich alle aufgeregt und dann haben die gesagt, gut, wir bringen das ungekürzt raus.
Aber in Amerika war es doch schon gekürzt, nicht nur in Deutschland.
Gut, dann nehmen wir, okay, Schwarz war, glaube ich, die deutsche Version war da, glaube ich.
War die gekürzt?
Ich will nichts Falsches sagen, aber, oder falsch übersetzt.
Ja, sie war falsch übersetzt, genau.
Ja, aber bei Schwarz, bei Stephen King. Und ich weiß, wie sich die Fans aufgeregt haben und dass es nicht dem Original entspricht. Und haben sich nie die Fans, die drei Fragezeichen-Fans, aufgeregt? Wir wollen eine Originalübersetzung.
Wenn du Fans haben willst, die sich aufregen, dann geh auf rockybeach.com. Soll ich doch was dazu sagen?
Da. Ich überlege, ob ich was sage, aber ich reiß mich zusammen.
Sehr gut. Okay. Dabei belassen wir es auch, um das jetzt hier noch zu Ende zu bringen. Okay. Leider fanden auch die amerikanischen Fans der Serie die vielen Änderungen nicht so gut und trauerten den alten Zeiten nach. Schließlich wurde die Serie Anfang der 90er Jahre in den USA eingestellt. Die Crimebusters-Folge Nummer 12, Brainwash, die ich in den Händen halte, wurde daher nie veröffentlicht. Jetzt fragst du, warum hast du es dann in der Hand?
Ja, genau. Diese Frage wäre jetzt gekommen.
Weil der Verlag, der Kosmos Verlag, das Manuskript aufgekauft hat von dem Autoren. Und die haben in so einer Top-Secret-Edition 2011 verschollene Fälle veröffentlicht. Also dieses Buch hier ist nicht mal in den USA erschienen, sondern ist nur in Deutschland erschienen. Exklusiv von einem amerikanischen Autoren. Es geht aber heute nicht um Brainwash. Es geht um den giftigen Gockel. Aber damit du jetzt ungefähr weißt, in welcher Zeitlinie wir uns befinden.
1990.
Ja, wie gesagt, die Jungs sind jetzt nicht einfach mehr worüber du dich ja leicht, naja, hast du dich echauffiert, du hast halt angemerkt, es geht ja immer nur so mysteriöse Sachen. Gespensterschloss, irgendeinem komischen Piraten, der einen Schatz sucht und ein Poltergeist.
Um es vorwegzugreifen, ich finde dadurch, dass sie jetzt älter gemacht wurden, finde ich das alles jetzt viel schlüssiger und besser.
Darauf würde ich gerne später noch zurückkommen. Ja? Will das jetzt nur noch kurz abfrühstücken?
Ja.
Denn wir sind immer noch im Blog allgemein. Es handelt sich um Hörspielfolge Nummer 47. Hab heute gelesen, dass dieses Hörspiel am 19. März 1990 erschienen ist, mit einer Länge von 47 Minuten. Die Autoren sind Megan Stein und H. William Stein.
Megan Stein,
ein Autorenpärchen, die insgesamt 5 Bücher zur Serie beigesteuert haben. Dazu aber mal an anderer Stelle mehr, wenn wir mal eine andere Folge von denen behandeln. In diesem Hörspiel hat Kelly Madigan ihren ersten Auftritt. Sie ist, wenn du dich an den Poltergeist zurückerinnerst, die Freundin von Peter, die im Poltergeist quasi den Auftrag gibt, hier such mal von meiner Tante das Medaillon.
Ja.
Ich finde, in diesem Hörspiel kommt aber gar nicht raus, dass sie seine Freundin ist, sondern das wirkt so ein bisschen, als wäre sie nur eine Freundin von den Detektiven.
Genau, also für mich kam das so rüber, dass so ein bisschen so, ja, wer ist es eigentlich? Also, dass kein Beziehungsstatus da ist, so. Also einfach nur, sie kennen die von irgendwoher, hätte auch jetzt so eine Klassenkameradin sein können. Ah, nee, genau. Sind jetzt schon älter.
Richtig.
Ja.
Gesprochen wird sie übrigens von Kerstin Dräger. Kerstin Dräger ist die Schwester von Sascha Dräger. Woher kennt der Benjamin Sascha Dräger? Er spricht unter anderem den Tim Tarzan in TKKG.
Ah, und ich dachte Jörg Dräger, man geht aufs Ganze.
Ihr Vater ist der Zonk. Nein, der Vater ist Wolfgang Dräger, die deutsche Synchronstimme von, na, wie heißt er hier? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Kerstin Dräger ist die Tochter von Wolfgang Dräger, den man als Synchronsprecher von Woody Allen kennt.
Ah, Woody Allen.
Ja, genau. Richtig. Du siehst, es ist alles eine Chose. Deswegen bin ich sauer, dass meine Eltern nicht irgendwie Schauspieler waren, weil dann wäre ich vielleicht heute auch Schauspieler.
Wollen wir mal ein bisschen den Zauber wegnehmen, dass wir gerade den Podcast geschnitten haben, weil uns 10 Minuten nicht eingefallen ist, dass der Name Woody Allen ist?
Das werde ich auch schneiden.
Witzig.
Noch eine wichtige Änderung, wie schon angesprochen, da es sich um einen Crimebusters-Fall handelt. Folge 47 folgt auf Folge 46, die da den Titel hat, der schrullige Millionär. Und das war der letzte Fall, wo die Jungs 13 sind.
Beim schrulligen Millionär, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das ist ja noch ein amerikanisches Buch.
So wie der giftige Gocke genauso.
Siehst du? Mhm. Gut, oder? Ich habe gut aufgepasst.
Es läuft heute richtig gut.
Ich frage mich jetzt, der schrullige Millionär, wie heißt das Buch im Original?
Weiß
Was haben Sie für ein Wort für schrullig?
The Cranky Collector heißt es nämlich im Original.
Also Sie haben Cranky damit schrullig übersetzt.
Ja, aber Cranky Collector bezieht sich hier auf der verrückte Sammler.
Ja, ist ja nicht schlimm, aber mich hat das halt interessiert und vielleicht finden wir noch was.
Ich bin jetzt so durcheinander, dass ich nicht mehr weiß, wo ich stehen geblieben bin.
Das tut mir extrem leid.
Also zwischen diesen beiden Folgen machen die Jungs diesen Altersunterschied, was ich damals mit 14, 15, wo ich die Hörspiele das erste Mal gehört habe, gar nicht gemerkt habe. Weil für mich war das wirklich so selbstverständlich, dass im Schrulligen Millionär in der Folge davor noch Fahrrad fahren und so. Und hier haben sie auf einmal Autos. Und das wird ja auch relativ unspektakulär in der Folge erwähnt. Der Erzähler sagt ja, Bob hat übrigens seit neuestem ein Auto.
Na, ist ja auch krass. Erst ist Justus Jonas 4 oder so und auf einmal sind die 17.
Aber ich finde dadurch, wenn man die Hörspielserie von Anfang an verfolgt hat, hat man ja quasi mitbekommen, wie die Jungs älter werden. Und dadurch war das für mich so selbstverständlich, dass sie irgendwann ein Auto haben, weil die Sprecher ja älter geworden sind. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich hätte nur die Bücher gelesen, hätte ich das vielleicht merkwürdig gefunden.
Ja, ist schon merkwürdig. Also im Buchform wäre es wirklich merkwürdig. Aber ich muss zugeben, ich weiß, du willst da noch in der Folge drauf eingehen, dass es realistischer rüberkommt, wenn sie, wie hier zum Beispiel, irgendjemand überreden oder so. Mit 16, 17 ist es eher so wie mit 12 oder was waren die vorher, 13? Wie
alt? 12, 13.
Ja, 12, 13. Also, weiß ich nicht, wenn ich einen 12- oder 13-Jährigen am Telefon habe und der will mir was erzählen mit seiner pubertären Stimme, kommt es nicht so toll rüber wie mit 16, 17. Also, das kommt realistischer rüber.
Ja, witzigerweise sind sie aber in den neuen aktuellen Fällen, sind sie ja immer noch so alt. Hm. Und weil sie aber eher wieder die Serie so konzipiert haben, dass sie eher wieder so agieren wie in den alten Folgen, ist es dann manchmal lächerlich, wenn ein 16-, 17-Jähriger anruft und dann der ihn so behandelt, als wäre er 12 am Telefon.
Interessant. Das also nee, ist wirklich interessant, weil da merkt man ja, dass die Serie total unterschiedliche, wie soll ich sagen, Zeitabschnitte hat. So.
Na, allein schon durch den Einfluss von so vielen verschiedenen Autoren über Dekaden. Deswegen ist es ja eigentlich so eine Sache, die ja gar nicht mehr funktionieren kann, irgendwie im Kanon zu bleiben, wenn du so viele verschiedene Einflüsse hast. Das ist ja dann immer dieses Verhaspeln innerhalb eines Kosmos.
Na, finde ich aber schwierig, denn nehmen wir mal jetzt Comics, so Donald Duck und so, da gibt es Vorschriften, wie die Figur nur sein darf, gehe ich von aus. Also so ganz genau weiß ich es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Warum war das nicht so bei den drei Fragezeichen? Da hatten ja dann anscheinend die Autoren so ein bisschen freies Spiel.
Es gab eine Serienbibel, also wo der Erfinder der Serie quasi vorgeschrieben hat, so und so funktionieren die Charaktere, das sind ihre Eigenschaften und darauf soll man sich besinnen. Da es aber am Anfang nur 5 oder 6 Autoren maximal waren, bevor dann diese Actionfälle gemacht wurden, war das, glaube ich, relativ leicht, es einzuhalten. Du darfst aber nicht vergessen, seit Anfang der 90er gibt es drei Fragezeichen in Amerika nicht mehr. Der Buchverlag hat gesagt, wir wollen weiter die Kuh melken, hat angefangen, selbst Bücher auf den Markt zu schmeißen von deutschsprachigen Autoren. Da sind ja dann noch mal ganz viele Einflüsse. Da würde ich gerne was aufgreifen vom letzten Mal. Beim Poltergeist hast du gesagt, du hast nicht den Eindruck, das sind Jungs aus Amerika.
Genau.
Wie war dein Eindruck bei dieser Folge?
Was habe ich denn heute gehört? Witzig. Nein, war ein Scherz. Fand ich auch nicht.
Nein?
Nein.
Ich finde für mich persönlich, ich habe die Folge, jetzt wo ich sie mal wieder gehört habe nach längerer Zeit, denke ich so, ja, das hat so diesen Esprit von amerikanischen Jugendlichen zu dem Zeitpunkt, 80er Jahre.
Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dazu was sagen soll, die quasseln diesmal nicht von so viel amerikanischen Orten, also so weiß ich nicht, bei der letzten Folge und Phantom, sie haben die mal gesagt, sie fahren jetzt da und da hin. Hier ist es so, das Lagerhaus oder also immer so Gebäude oder...
Ja, ich finde ja, die Folge ist sehr minimalistisch gehalten. Sie ist sehr kurz und knackig und es passiert zwar eine Menge, aber jetzt auch nicht so. Ich finde, sie überfordert einen nicht, die Folge, weil sie relativ geradlinig und streng erzählt ist.
Ja, bei den anderen Folgen haben die immer den Ort so genannt. Ja, wir fahren jetzt so, weiß ich nicht, ich denke mir jetzt was aus, so, wir fahren jetzt nach Los Angeles. So, also so total ortgebunden und hier ist es eher so gebäudegebunden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ganz kurz, ich meine, wenn wenn du im Phantomsee wird gesagt, wir fahren jetzt zu der Zypresseninsel, finde ich, ist es halt schon inhaltlich ein Hinweis, als wenn ich sage, ich fahre jetzt in ein stinkendes Lagerhaus. Das kann ja überall sein.
Das hat mir aber besser gefallen. Das war für mich dann realistischer.
Okay.
Aber da können wir ja später, was heißt später, bald ist der Podcast vorbei, weil wir nicht anfangen.
Ja, genau. Ja. Gefühlt reden wir schon 2 Stunden. Ja. Und davon muss ich 1 Stunde schneiden. Wir starten. Und zwar mit einem alten Ritual. Und diesmal würde ich dich bitten, beides vorzulesen. Aber bitte zuerst die Buchbeschreibung. Mir ist da nämlich was aufgefallen.
Ist da ein Unterschied?
Ja.
Die 3 Fragezeichen und der giftige Gockel. Was hat es mit dem neuen Leckerbissen des Grillhähnchenkönigs Big Barney auf sich? Es verdichten sich Gerüchte, dass damit Millionen von Menschen vergiftet werden sollen. Big Barneys Tochter Julia war dem Geheimnis auf der Spur, doch durch einen rätselhaften Unfall hat sie das Gedächtnis verloren. Sie kann sich an absolut nichts mehr erinnern. Klar, dass die mysteriöse Angelegenheit eine echte Herausforderung für die 3 Fragezeichen darstellt.
Eigentlich eine schöne, knackige Inhaltsangabe über den Fall. So, jetzt lies mal bitte die Folgenbeschreibung vom Hörspiel vor.
Fängt schon witzig an. Millionen werden sterben, flüstert das Unfallopfer. Wer ist der Täter? Die 3 Detektive schalten sich ein und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Schon bald merken die 3 Freunde, dass sie auf der richtigen Spur sind. Denn ihr unbekannter Gegner schlägt zurück.
Was ist das bitte für ein uninspirierter Text über diese Folge? Weil das sagt ja nichts aus. Außer vielleicht jetzt der erste reißerische Satz, Millionen werden sterben, flüsterte das Unfallopfer, sagt es nichts aus. Das klingt so 0815, oder?
Das hat so ein bisschen was von so einem billigen Stephen King Klappentext, so vom Buch.
Okay, wir fangen an. Good. Szene 1, Krankenhaus.
Erstmal möchte ich sagen, ich habe diese Folge mit der Originalmusik gehört. Eine Premiere für mich. Und es hat sehr gerauscht, denn die Aufnahme war irgendwie von einer wirklich alten Kassette. Ist das richtig?
Ich habe dir das zukommen lassen. Es ist quasi die digitalisierte Version von der Kassette. So große Unterschiede sind eigentlich gar nicht. Das Einzige, was meines Wissens nach ausgetauscht wurde für, wenn ich mir jetzt die CD im Laden kaufe, ist die Intro-Musik.
Mir hat das aber sehr gut gefallen, dieses Rauschen und dieses, es ist auch leicht übersteuert manchmal, das gefällt mir, aber das hat so was Altes. Dadurch kommt mir die Folge, ich gehe mal von aus, wenn das Buch aus den 90ern ist, ist die Folge auch aus dem Jahr 90?
Richtig.
Ja, gut, oder? Ich bin so gut. Es kommt mir fast so vor wie 80er, 70er.
Ich muss jetzt gestehen, diese Musik, die du am Anfang gehört hast, als Opener, das ist immer noch mit einer meiner Musik-Lieblingsstücke aus dieser Serie. Ich liebe diese Musik. Ich mag die total. Ich liebe das. Das bringt mich immer in Stimmung. Das erinnert mich immer an diese Zeit, wo ich 14, 15 war, wo ich die Hörspiele gerade aus der 40er-Reihe rauf und runter gehört habe. Das ist für mich die beste, ja, ich würde sagen, Dekade. Die Folgen 40 bis 50 habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt geliebt.
Das ist jetzt aber dieselbe Musik wie von der ersten Folge, die wir gehört haben? Also.
Nein.
Nein.
Nein. Nochmal. Der Carsten Bohn, dessen Sohn bei Brooklyn Bounce war, der war ja dann schon weg vom Fenster.
Ja.
Und sie mussten so eine Interim-Musik finden. Also, das war so die Zeit, wo sie die Serie inhaltlich, die Musikstücke ausgetauscht haben, bis sie dann so wieder eine neue Formel angewandt haben. Ab Folge 50 kommt diese Intro-Musik, die du so magst.
Ich möchte nämlich sagen, dass diese Anfangsmusik, die hat mir nämlich auch sehr gut gefallen und ich habe mich fast ein bisschen geschämt zu sagen, also das letzte Mal habe ich ja gesagt, was ist denn das für ein Gedudel, aber dann war es ja eine andere Musik.
Ja.
Ah, deswegen, weil die hat mir jetzt wirklich gut gefallen.
Schön, freut mich.
Wollte ich mal so sagen.
Aber hast du nicht vorhin, als du durch die Tür hier gekommen bist, gesagt, irgendwie müssen wir über die Musik sprechen, die haben mir überhaupt nicht gefallen?
Nein, ich habe gesagt, es gab einige Musikstücke, die mir nicht gefallen haben.
Okay, vielleicht weißt du die ja noch, auf die du dann eingehen kannst. Wir sind im Krankenhaus. Kelly Madigan lässt sich den Blinddarm rausnehmen. Das kann man im Hörspiel nicht hören, weil es steht nur im Buch.
Wollte ich gerade sagen. Ich wusste gar nicht, warum sie im Krankenhaus ist.
Es wird nicht erwähnt.
Gut, ich wollte schon zurückspulen.
Mhm.
Ging nicht, habe ich festgestellt am Handy. konnte es nicht. Die Folge hat immer wieder von vorne angefangen. Da hatte ich keine Lust, nachdem die Krankenhausszene vorbei war, nochmal zurückzuspulen, warum ist sie eigentlich im Krankenhaus? Aber zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil es kam gar nicht vor.
Und du hast ja mich, denn ich habe ja im Buch recherchiert.
Sehr gut.
Justus und Peter besuchen ihre Freundin Kelly Madigan, wie wir ja wissen, dass es eigentlich Peters Freundin ist, aber das kommt ja dem Hörspiel nicht so
wirklich durch. Gar nicht kommt es durch.
Dann geht die Tür auf, eine Krankenschwester und der Arzt kommen rein und schieben ein Bett ins Zimmer. Der Arzt sagt schon so, hey, sie kriegen eine Bettnachbarin, sagt er ja zu Kelly. Übrigens mag ich die Stimme vom Arzt, ich finde den sympathisch. Und da liegt ein bewusstloses Mädchen, was einen Autounfall hatte und Justus kann gleich wieder schlussfolgern, ah, sieht nach Gehirnerschütterung aus.
Ich mochte die Krankenhausszene irgendwie, obwohl es auch, tut mir leid, wirklich witzig ist. Hey, der hat so, hey, du bekommst deine Bettnachbarin, sie ist bewusstlos. Also, du musst dir vorstellen, da ist jemand bewusstlos. Also eigentlich, wenn jemand bewusstlos ist, weißt du ja nicht so genau, was da los ist. Und, hey!
Sie wurde gerade vergewaltigt gefunden im Park.
Hey, wir wissen noch nicht, was sie hat, aber...
Der klingt so ein bisschen so, als hätte er Konfetti in der Hand, oder? Und das schmeißt er so im Raum rum. Das komplette Gegenteil, die Schwester, die ja rummäkelt so, ach, sie haben ja Besuch, wollt ihr nicht mal langsam gehen? Und Achtung, die Schwester war Hildegard Krekel, da wollte ich dich fragen, woher kennst du Hildegard Krekel?
Tetzlaff, Alfred Tetzlaff zum Beispiel, oder Viva Las Piranhas mit Happe Kerkeling.
Club Las Piranhas.
Club Las Piranhas.
Und genau. Wer bist du?
Auch übrigens einer der besten Happe Kerkeling Filme, möchte ich nur mal gesagt haben. Kennt fast keiner, weil es, glaube ich, eine Fernsehproduktion war. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht um Hildegard Krekel, die ich nicht erkannt habe, bevor ich jetzt diesen Klappentext gelesen habe.
Hat Harpe Kerkeling nicht gesagt, er hasst den Film? Irgendwie im Interview nochmal Jahre später?
Er hat gesagt, dass er alle Filme nicht mag.
Ach so, na, das ist ja auch verständlich. Vielleicht nochmal ganz kurz, um auf diese Schwester einzugehen, die ja sehr unfreundlich wirkt im Laufe ihrer Auftritte. Ich finde, wenn sie so sagt, naja, dann brauche ich ja die Kettenhunde nicht loslassen, finde ich, dass es so ein bisschen wirkt, als würde sie einlenken, sie ist gar nicht so scheiße, weil das ja eigentlich ein guter Witz ist.
Das soll ja auch so sein. Da hast du nicht nur gut für dich so ein Gefühl festgestellt, sondern es soll so sein.
Dieser Podcast dient auch ein bisschen als Selbsttherapie. Und ich meine, ich bin jetzt über 20 Jahre älter als da, wo ich die Folge das erste Mal gehört habe. Und ich freue mich über diese Selbsterkenntnis, die ich heute gehabt habe.
Das ist unglaublich.
Im Buch übrigens.
Also, du hast gemerkt, sie wollte dich wirklich die Kettenhunde loslassen.
Ja, nicht,
das ist mehr so ironisch, scherzhaft, so eine Bemerkung von ihr war.
Ja.
Finde ich gut.
Stell dir mal vor, sie hat es getan. Ja. Im Buch übrigens bleibt sie aber so unfreundlich und in der Crimebusters-Ära ist Bob so zum Womanizer mutiert. Die Mädels schmelzen dahin, wenn sie ihn lächeln sehen, weil er Zahnpasta-Werbung privat macht. Weil sie ihn auf die Schwester ansetzen, wird sie dann so ein bisschen lockerer und netter. Der lustige Arzt stellt fest, dass Justus der geborene Diagnostiker ist. Dann schildert er, warum die Frau da ist. Sie hatte einen Autounfall, ich glaube, das haben wir auch schon erwähnt. Dann kommt auch schon, nee, sie müssen ja dann gehen wegen den Kettenhunden. Und draußen treffen sie dann auf Big Barney, der Vater. Big Barney ist quasi der Besitzer einer berühmten...
Ja, erstmal hat Justus nochmal was Verbotenes getan. Justus hat nämlich auf das Schild oder Privatkarte geguckt, wer eigentlich diese bewusstlose Frau ist oder Mädchen. Und da hat er den Namen gelesen, Julia Crown.
Der Name sagt ihm aber nichts.
Sagt ihm nichts, genau.
Aber als sie dann draußen den Big Barney sehen, den Besitzer von dieser Fastfood-Kette, dämmert es ihn, ach, kick mal, das muss ja dann der Vater von der Julia sein. Mhm. Auftritt Wolfgang Völz, den ich wirklich sehr, sehr geliebt habe als Synchronsprecher. Ich freue mich, egal in welcher Produktion, darüber ihn zu hören. Und ich finde, dass er diese Rolle, dieser Big Barney, der ist ja schon so ein bisschen laut und ausgelassen und ein ziemlicher Spaßvogel, dass er ihn sehr, sehr gut vertont.
Ja, man hat immer bei ihm das Gefühl, er ist wirklich in der, also er ist die Person. So, man hat nicht das Gefühl, er spielt nur die, also er liest die Rolle nur so ab oder so, sondern man hat immer das Gefühl, finde ich, bei Wolfgang Völz so, er ist diese Figur gerade.
Richtig. Also der war ein wirklich guter Schauspieler und auch Sprecher, finde ich. Und diesen besorgten Papa, der quasi seine Tochter sucht und dann auch so sagt, so Mensch, wo geht's denn hier lang? Jetzt sagen Sie mir doch mal, wo das Zimmer ist. Finde ich, spielt er sehr gut. Dann sagt Justus, schauen Sie mal, hier ist das Zimmer, da liegt sie drin. Und dann sagt er ja, Mensch Junge, du gefällst mir, bist ja ganz schön fett. So fett wie meine Hähnchen, hier hast du zwei Gutscheine. Und Justus, ich glaube, das ist das erste von vielen Malen in dieser Folge, dass Justus eklig ist. Er zerreißt einfach die Gutscheine. Warum? Weil in der Crimebusters-Ära Justus jede Folge eine neue Diät ausprobiert. Also hier ist er wirklich damit beschäftigt, abzunehmen. Und er hat auch, wie gesagt, jede Folge eine andere Methode. Hier ist es eine Wassermelonen-Zwischenmahlzeit. Also statt ein dickes Mittagessen ersetzt er das durch eine Wassermelone, was ich gar nicht mal so unkreativ finde. Eigentlich eine gute Idee. Im Buch ist es eine Protein-Milchshake-Diät.
Apropos Milchshake.
Ja.
Ich habe einen dabei.
Ja. Naja, ich muss ja erst schneiden. Hol ihn dir doch und trink ihn doch jetzt hier in den nächsten 20 Minuten einfach aus. So, Bammy verlässt jetzt den Tisch. Ich gehe jetzt einfach weiter. Wie gesagt, Justus ist dann das erste Mal eklig. Peter regt sich auch darüber auf, dass es einfach egoistisch ist, dass er die Gutscheine zerreißt. Finde ich auch ziemlich scheiße von Justus. Es geht weiter in die Zentrale. Es sei denn, Bammy will noch irgendwas dazu sagen, ist mir jetzt aber egal. Es ist derselbe Abend. Die beiden unterhalten sich über belanglose Scheiße, laut dem Erzähler. Und dann ruft aber Kelly besorgt an. Dann kommt das, was Bammy vorgelesen hat, auf dem Klappentext. Millionen Menschen werden sterben. Das stammelt Julia Crown im Schlaf.
Hähnchen werden vergiftet.
Richtig. Und Peter schlussfolgert auch gleich lapidar, der Chicken King vergiftet meinen Lieblingssnack. Was ich auch ziemlich mutig finde, weil sie haben ja noch gar nichts ermittelt, sie wissen ja von nichts. Also Peter geht zumindest davon aus, alles klar, der Vater, der betreibt die Schindluder und vergiftet die Hähnchen.
Ja, das waren wieder sehr schnelle Schlussfolgerungen.
Aber auf der anderen Seite denke ich gerade, als wir so 16, 17 waren, meinst du, wir hätten auch sowas gesagt, so, ach, das ist bestimmt der Vater.
Er hat ja immer recht, das ist ja das Schlimme, dass er ganz oft recht hat mit seinen Vermutungen. Hier diesmal nicht.
Das war aber Peter, nicht Justus.
Also.
Und Peter hat nicht so oft recht.
Für mich sind die drei eine Person. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Deswegen, wenn einer spricht, das ist für mich immer dasselbe.
Wirklich?
Ja.
Also bei Tick, Trick und Track kann ich es ja verstehen. Die sind ja als eine Person konzipiert, aber nicht bei den dreien.
Ach so.
Also mehr gibt es eigentlich auch über diese Szene nicht zu sagen. Das ist eigentlich jetzt nur dazu da, um den Fall ins Rollen zu bringen. Mehr passiert in der Zentrale nicht.
Man muss eigentlich auch wirklich sagen, dass eigentlich generell in der ganzen Folge sehr wenig passiert. Also nichts Besonderes, wo man so ganz viel drüber sprechen muss, obwohl ich hier 1000 Notizen habe. Aber es ist eigentlich so nichts Weltbewegendes dabei.
Das ist richtig. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, wo ich mir die Notizen gemacht habe. Ich habe hier ganz viel stehen, so was man über die Folge erzählen kann. Aber inhaltlich gibt sie gar nicht so viel her.
Genau, man könnte jetzt eigentlich unsere Krankenhausszene, könnte man jetzt sagen, sie sind im Krankenhaus, sie ist verletzt, nuschelt, alle werden vergiftet. Also man kann das eigentlich, könnte das ganz schnell runterraten, also so zusammenfassen, was bei den anderen Folgen nicht geht, weil da so viel, die ich jetzt gehört habe, weil da so viel Inhalt dazwischen war.
Aber ich finde, ich fand zum Beispiel die Krankenhausszene sehr lebendig. Und das mag ich an der Folge. Diese Folge hat sehr viele lebendige Szenen, die das Ganze so hörbar machen. Weil ich hasse Folgen, und die wird es geben, und die gibt es bei drei Fragezeichen, wo einfach nur langweilig monoton Inhalt wiedergegeben wird. Wo die irgendwas vorlesen, irgendein Rätsel lösen. Und hier passiert einfach was. Der Arzt kommt rein, hey, und die Schwester ist eklig. Justus guckt auf die Karte, was sie hat, und Peter sagt so, Mensch, was machst du denn da? Das geht doch nicht. Was alles so lebendig das macht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, aber du gehst nicht drauf ein. Gut.
Na gut, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja, du hast recht.
Ja, genau, weil die Leute lieben es, wenn man sich einig ist.
Ich möchte doch sagen, dass probiert wird, die Fährte in eine andere Richtung zu legen. Ist dir das aufgefallen?
Wann?
Und zwar sind Blumen Krankenhaus von einem Konkurrenten.
Das kommt aber jetzt erst, in der nächsten Szene.
Nicht so gut, oder?
Das darfst du auch gleich gerne sagen.
Ah.
Denn es ist jetzt der Tag danach. Die Jungs fahren diesmal zu dritt ins Krankenhaus.
Es wird was anderes lächerlich, in meinen Augen.
Jetzt die Verdächtigen, die alle gekommen sind, oder wie?
Genau, also es waren, ich glaube, 5 Verdächtige, 4 Verdächtige, gut, dass du Handzeichen gibst, in ihrem Zimmer. Was heißt Verdächtiger? Einfach erstmal Besucher. Wir reden ja von Verdächtiger. Also die.
Ich habe ja auch Besucher stehen. Ich habe aber jetzt irgendwie nur Verdächtige gesagt, um dich zu verunsichern.
Ja. Und das ist einmal ihr. Ich habe aufgeschrieben John oder Sean Fellows.
Das ist schon mal witzig.
Das ist witzig.
Weil er heißt Sean Fellows. Weil S-E-A-N spricht man Sean aus. Und die dumme Synchronsprecherin von Kelly hat Scene draus gemacht und die Regie hat gepennt. Er heißt ja auch Sean Penn und nicht Sean Penn.
Okay, aber bist du dir sicher, dass man den Namen nie anders aussprechen kann?
Ganz sicher bin ich mir nicht.
Jedenfalls war das irgendein Freund. Da wird
der Ex-Freund.
Der Ex-Freund, der war da. Denn Maria Gonzalez.
Die College-Freundin von Julia, genau.
Und den dritten habe ich nicht.
Na, Big Barney natürlich, der Papa.
Ach, das war dann der Papa. Siehst du, den habe ich nicht aufgeschrieben. Und dann Mr. Sweetness, der Militärkleidung hat. So, oder so ein Anorak. Und jetzt ist was witzig. Peter ist es, glaube ich, oder? Der so ein bisschen eifersüchtig ist auf Sean Fellows. Und da sagt sie weiß, dass es der Ex-Freund war oder sowas, weil sie ihn angesprochen hat.
Genau.
Und jetzt ist aber der Witz, dass sie sagt, dieser Mr. Sweetness, da weiß sie nicht genau, wer das ist. Und der war auch merkwürdig, weil er den oder die Schränke durchsucht hat von der Julia.
Ja, worauf willst du hinaus?
Warum hat sie nicht gefragt, wer sind sie, warum machen sie das oder sonst was? Also sie traut sich, den anderen anzusprechen. Und der am auffälligsten ist und komische Sachen macht, da fragt sie nicht, was machen sie da eigentlich, wer sind sie eigentlich?
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Aber ich nehme mal an, der Big Barney wird reingekommen sein und es wird ja vom Erzähler geschildert, dass Julia hinterm Vorhang ist. Also sie ist so abgeschirmt von Kelly. Und ich nehme mal an, Big Barney wird reingekommen sein, wird gesagt haben, hallo du zu Kelly und wird dann hinterm Vorhang verschwunden sein. Genauso wie könnte ich mir auch vorstellen, dass die Maria und der Sean oder Sean auch bestimmt gesagt haben, hey, wer bist denn du? Ja, ich bin der und der und ich bin die und die. Dass sie vielleicht so kurz mit ihr gesprochen haben, aus der Höflichkeit heraus. Und der Typ hatte ja ein klares Ziel, der Mr. Sweetness. Der hat sich dann das Zimmer begeben und vielleicht hat Kelly auch in dem Moment gerade gedöst oder so und wollte sich dann vielleicht auch gar nicht zu erkennen geben. Das ist jetzt alles nur Schlussfolgerung oder Vermutung von mir. Und er war ja auch ziemlich schnell am Werke, denn er hat ja ganz schnell den Schrank durchsucht, fragt Justus ja auch nach, woran man merkt, er wusste genau, wonach er sucht. Weißt du, was ich meine?
Naja.
Ja, du hättest bestimmt gesagt, was machen Sie denn da? Warum räumen Sie denn den Schrank um? Warum kann ich Ihr Gesicht nicht sehen?
Hallo, wer sind Sie denn? Ja, ich bin der Ex-Freund. Ah, dann ist gut, du hast dich ganz normal verhalten. So, und bei dem, der den Schrank auswühlt und weiß ich nicht, oh, ich döse, ist ja nicht so interessant, ich döse, ich frage ihn mal nicht.
Wenn so ein großer, bulliger Typ reinkommt, mit dem Kragen ins Gesicht geschlagen, dass man sein Gesicht nicht erkennt. Und du bist eine... Es
kommt immer mehr Spekulation von
dir. Du bist eine junge, wehrlose Frau
ja, und er im Krankenbett. Er hatte ein, weil wir jetzt auch in dieser Zeit sind, ein Rambo-Messer in der Hand.
Ein Fleischerhaken. Also ich gehe einfach mal von Kelly aus. Vielleicht hat sie gedacht, oh nee, den spreche ich lieber nicht an. Oder sie hat das erst gar nicht mitbekommen. Vielleicht ist er reingekommen und sie hat wirklich gerade gedöst und ein Buch gelesen und irgendwann merkt sie, was macht er da eigentlich? Und dann war er schon weg. Das sind jetzt natürlich Fragen, die wir nicht beantworten können.
Richtig.
Das ist jetzt deiner Fantasie überlassen. Wenn ich jetzt hier rummeckere, dass Sean falsch ausgesprochen wird, dann darfst du gerne über auf Mr. Sweetness rumhacken.
Ich hacke ja gar nicht rum, aber das fand ich merkwürdig. Es ist ja auch nichts Schlimmes, nur total unlogisch witzig. Nein, aber... Nein, ist doch nicht... Ich hätte auch die... Ja, sie hat vielleicht, so wie du das sagst, gedöst.
Du fragst mich etwas, was ich nicht beantworten kann. Deswegen stelle ich Vermutungen an, um das ein bisschen schön zu reden. Und das gefällt dir trotzdem nicht.
Na, vorher war hier irgendwas, da habe ich eine Vermutung angestellt und da hast du gesagt, das ist unlogisch. Was war denn das? Habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, deine Aufzeichnung durchzugehen, nochmal zu gucken. Übrigens, der Typ, was du angesprochen hast, von der Fastfood-Kette Chico Bello.
Genau, da fand ich, da wurde eine... Im Hörspiel jetzt, ich kenne ja das Buch nicht, im Hörspiel kam es einem so vor, als ob jetzt die Spur zu diesem Konkurrenten gelegt werden soll.
Im Buch ist er auch ein Verdächtiger, beziehungsweise ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das ist schon wieder 10 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich habe halt heute nur so stichprobenartig ein paar Recherchen angestellt. Ist er auch ein Verdächtiger und die begegnen dem auch und er ist auch unsympathisch und hier wird es halt nur so angerissen.
Wirklich nur angerissen, ist ja glaube ich nur dieser eine Satz.
Ist der eine Satz, aber eigentlich wird er auch nicht als Verdächtiger explizit erwähnt, sondern es wird nur gesagt, er ist von der Fastfood-Konkurrenz, dass er ihr Blumen schickt, muss ja nicht mal was mit Sympathie zu tun haben. Es ist halt eine Geschäftspraxis, gehört sich so.
Ja, aber trotzdem haben sie es ja bestimmt auch im Hörspiel eingebaut, um oh.
Aber das mag ich ja gerade an dem Hörspiel, dass das funktioniert in deinem Kopf. Das quasi, es wird eingebracht und du beschäftigst dich damit. Und ich finde, das funktioniert hier so gut, dass es schon reicht. Dass man weiß, okay, der könnte Verdächtiger sein.
Ja, das war ja auch positiv gemeint. Ich finde es ja nicht schlecht.
Genau.
Der nächste Punkt bei mir, da steht Pornomusik.
Das passt doch ganz gut zu meinem letzten Punkt, den ich jetzt weggelassen habe. Ja. Big Barney will allein mit Julia sein.
Okay, so. Der Vater will, okay.
Darauf gehe ich jetzt nicht mehr
ein. Nein.
Pornomusik, ganz kurz, bist du jetzt schon auf der Party?
Nein.
Denn ich würde jetzt ins Police Department wechseln.
Weil das nächste ist bei mir, also ich habe Pornomusik geschrieben und der nächste Punkt ist bei mir 3 Fragezeichen, fahren zur Straße, Unfall, Bob, Auto.
Dann habe ich die Musik im Kopf, die du meinst und gehe überhaupt nicht damit d'accord.
Deswegen sitzen wir hier zusammen, einer der Ahnung hat, in diesem Fall bin ich das.
Unglaublich, wie viel ich heute schneiden muss. So, wir kommen zur nächsten Szene. Ganz kurz, es wurde sich übrigens darüber echauffiert, wie wir das Wort Zähne aussprechen, nämlich wie Zähne im Mund. Keiner von uns kann das Wort Zähne richtig aussprechen. Eine Bekannte, die diesen Podcast gehört hat.
Gut.
Dann, damit haben wir das auch abgehakt. Warte. So, Police Department. Richtig. Die Jungs fahren zu der Straße, untersuchen quasi die Spuren, die bei dem Unfall sich ergeben haben und fahren dann zu Kommissar Reynolds, ihrem Freund, wie der Erzähler nochmal extra betont, gesprochen von Wolfgang Dräger, Woody Allen, der eigentlich ziemlich unbesorgt über den Unfall scheint. Also er tut es so ein bisschen lapidar ab, so, was wollt ihr denn, das ist doch nichts Außergewöhnliches.
Naja, sind wir mal ehrlich, es ist ja eigentlich auch nichts Außergewöhnliches.
Ist es auch nicht, aber die Jungs bohren halt nach, sie fragen nochmal, was ist ihnen aufgefallen, wie ist der Unfall überhaupt vonstatten gegangen? Und dann kommt halt raus, die Fahrbahn war abschüssig, es hat geregnet, sie scheint wohl ziemlich schnell die Straßen lang gefahren zu sein und ist dann von der Straße abgekommen.
Genau, was aber auffällt, dass da 2 Bremsspuren sind.
Erstens das und zweitens wollen sie dann wissen, wer hat denn den Unfall gemeldet? Und dann sagt der Kommissar, naja, derjenige, der ihn gemeldet hat, hat nicht seinen Namen genannt. Und Justus sagt dann, das lässt aufhorchen. Und dann rekonstruieren sie so ein bisschen, wie die Situation war. Bob antwortet ja dann auch für den Kommissar und sagt, naja, wahrscheinlich vielleicht war es so, wenn sie verfolgt wurde, theoretisch, ist von der Fahrbahn abgekommen, dass dann die 2. Fahrspur dadurch entstanden ist, der ist zurück, weil es ja geregnet hat, hat sich überzeugt und ist dann abgehauen. Genau, jetzt habe ich wieder so viel geredet, du darfst auch reden.
Ja, also eigentlich gibt es ja zu dieser Szene nicht mehr zu sagen. Eigentlich fahren sie denn danach wieder ins Krankenhaus.
Ja, also sie haben einen Verdacht und dann sagen sie, wir haben einen neuen Fall. Also ich glaube, der Kommissar fragt sogar noch irgendwie, seht ihr denn einen Fall darin? Und Justus sagt, glaube ich, möglich, wir werden sehen. Und dann macht der Kommissar noch einen Scherz, naja, überarbeitet euch mal nicht, weil er denkt, die sehen da mehr drin, als da ist.
Genau.
Die haben eigentlich nur nach dem Unfall gefragt. Die haben ja nicht hier dieses Millionen Menschen werden sterben gesagt. Das weiß der Kommissar ja alles gar nicht.
Überhaupt nicht erzählt. Es wurde noch eine Spur gelegt. Also man könnte ja sowieso denken, dass der Vater eventuell doch damit zu tun hat. Es wurde in der Szene davor gesagt, dass der Vater ja zu der Tochter geht. Du eben diesen anstößigen, gemeinen Witz gemacht hast.
Naja, die sind noch im Krankenhauszimmer und wollen gerade gehen und er kommt rein.
Genau, und der Vater geht zur Tochter.
Hinter Vorhang.
Genau.
Und dann kommt Pornomusik.
So, dann kommt die Pornomusik. Jetzt in der nächsten Szene hat Julia keine Erinnerung mehr. Und da habe ich mir gedacht, also war wieder für mich so eine falsche Fährte legen, dass der Vater vielleicht zu Julia gesagt hat, du darfst nichts erzählen.
Ich finde es schön, dass du das sagst, weil ich das so nie gesehen habe, beziehungsweise mich nicht daran erinnern kann, weil ich kenne den Fall, ich habe ja die Folge schon 1000 Mal gehört.
Ja.
Deswegen denke ich ja gar nicht mehr so darüber nach. Und da bist du jetzt als Außenstehender natürlich wieder in dem Vorteil, du kanntest die Folge nicht und kannst da Dinge sehen, die ich gar nicht mehr so empfinde.
Naja, weil er sagt ja, könnt ihr mich mal alleine zu meiner Tochter lassen.
Aber wenn ich jetzt gerade mal mich zurückbesinne, wo ich die Folge vor über 20 Jahren das erste Mal gehört habe, dadurch, wie er schauspielert, bin ich der Meinung, wirkt es so wie der besorgte Vater, der mal kurz im Moment allein mit seiner Tochter sein will und da nicht irgendwelche Außenstehende drumherum haben möchte. Deswegen habe ich, glaube ich, darüber nie so nachgedacht.
Ja, natürlich, aber trotzdem lässt es ja die Frage zu, warum hat sie jetzt auf einmal keine Erinnerung mehr?
Also, um die Szene nochmal einzuleiten, habe ich hier stehen, es spielt übrigens am gleichen Tag, was ich auch nie bemerkt habe. In meiner Erinnerung sind da immer mehrere Tage dazwischen, dass wenn die das nächste Mal ins Krankenhaus fahren. Aber sie sind ja jetzt eigentlich wieder vom Police Department anscheinend zurück ins Krankenhaus gefahren, weil sie die Meldung bekommen haben, Julia ist aufgewacht. Dann kommt das, was du sagst. Sie kann sich an nichts mehr erinnern. Sie hat Gedächtnisschwund, eine Gedächtnislücke. Da, bevor es aus meinem Kopf wieder raus ist, will ich noch sagen, im Buch ist Big Barney auch ein Verdächtiger. Das kommt für mich im Hörspiel gar nicht so raus, dass er verdächtig wird. Also man hat das zwar immer so im Hinterkopf, Millionen Menschen werden sterben, er vergiftet die Hähnchen, das kann nur Big Barney sein. Das wird zu wenig im Hörspiel thematisiert. Es kommt dann raus, dass Julia ein Praktikum in der Firma ihres Vaters macht. Sie studiert BWL, sie leidet an Gedächtnisschwund. Gleichzeitig ist Big Barney so glücklich, dass es ihr gut geht, dass er gleich eine Party für sie schmeißt. Und dann kommt dieser gönnerische Kommentar von Justus: Wir kommen gern!
Die drei Fragezeichen verlassen eigentlich den Raum jetzt wieder. Und sie hören ein Gespräch von der Schwester Elisabeth. Hieß sie überhaupt Elisabeth? Gut, habe ich mir richtig notiert. Dass sie ganz schön ungehalten ist am Telefon, weil immer einer anruft und fragt, wie es der Julia geht.
Der ist sehr penetrant.
Genau, und das kriegen Justus und die anderen beiden mit. Die Schwester sagt, sie geht mal zu dem Arzt und fragt mal, wie es ihr geht, also der Julia.
Fast. Er will unbedingt einen Arzt sprechen, der Mann am Telefon.
Einen Arzt sprechen.
Und dann sagt sie, ja, dann hol ich ihn jetzt mal jemanden. Ganz kurz, Justus gibt sich dann am Telefon als Arzt
aus. Ach, das durfte ich nicht mehr sagen.
Weißt du, warum ich das jetzt sage? Denn in den alten Fällen wird immer wieder erwähnt, dass Justus ein Schauspieltalent hat. Wenn du dich erinnerst, im Gespensterschloss imitiert er ja Alfred Hitchcock. Nicht im Hörspiel, im Buch. Hatte ich aber damals erzählt. Und Justus war ja quasi als Baby, Kleinkind ein Kinderdarsteller in der Serie Die kleine Strolche. Deswegen finde ich das immer gut, wenn er sowas macht, wie jetzt zum Beispiel am Telefon sich als Arzt ausgeben, hat das für mich so eine Referenz zu seinem Schauspieltalent. Warum ich das jetzt erzähle? Im Buch gibt es später eine Szene, da ja Big Barney ein Hauptverdächtiger ist, macht er irgendwann einen Werbedreh, wo der sein neues Produkt vorstellt. Und Justus und Peter fahren dahin, weil sie mit ihm sprechen wollen. Und dann kriegen sie mit, wie Big Barney quasi vor der Kamera abbeißt. Dann ist die Kamera aus und dann spuckt er das einfach aus. Und dann schlussfolgern die, oh, wenn er nicht mal seine eigenen Produkte isst, dann ist vielleicht doch was daran mit dem Giftskandal. Mm. Es ist aber üblich als Schauspieler, dass man, wenn man so eine Szene dreht, frisst du das ja alles nicht, sondern dann ist ein Cut und du spuckst es aus, weil sonst wärst du ja irgendwann dick und fett und satt, weil du alles auffrisst. Und da fand ich das damals im Buch ein bisschen schlecht. Gerade Justus als ehemaliger Kinderdarsteller, der müsste das doch eigentlich wissen, dass ein Schauspieler nicht die ganze Zeit isst, sondern das ausspuckt. Und daraus machen die so ein Big Barney ist verdächtig, er isst sein eigenes Zeug nicht.
Jetzt kann aber auch sein, wenn er früher ein Kinderstar war und da mitgespielt hat, dass er vielleicht auch keine Zähne hatte, wo die essen.
Ich glaube eher, Justus ist so fett, weil er am Set das nie ausgespuckt hat, sondern immer runtergeschluckt hat.
Interessant. Könnte wirklich nicht sein.
Auf jeden Fall gibt er sich am Telefon als Arzt aus. Jetzt darfst du wieder.
Naja, er spricht den Arzt und der Anrufer möchte halt wissen, ob sie lebt. Und Justus, ist witzig. Ich weiß gar nicht genau, was er antwortet. Ich weiß nur, dass er fragt, wer da eigentlich am Telefon ist. Antwortet er, ob sie lebt oder nicht?
Er sagt ihm, dass Julia Crown, glaube ich, bei Bewusstsein ist. Und der will dann noch was Näheres wissen. Und dann sagt aber Justus, er kann darüber keine genauen Antworten geben, sondern nur Verwandten und engen Freunden. Und deswegen will er wissen, in welchem Verhältnis er zu Julia steht.
Und da sagt er ja nur, dass er ein Bekannter ist. Und
ich glaube, er ist ein Freund der Familie. Und dann fragt er, ich will ja nur wissen, ob sie überlebt.
Ja, genau, das war schon, Und dann legt der Typ eigentlich auf. Er sagt, er will sich persönlich sich das ansehen.
Er sagt diese Catchphrase, ich werde sie persönlich kontaktieren.
Naja, habe ich ja fast gesagt. Jetzt brauchst du mir nicht, weil ich nicht original den Satz jetzt wiedergegeben habe, hier so klugscheißermäßig rüberkommen.
Doch. Du weißt, es gibt Menschen, die nehmen es sehr genau. Ja.
Und jetzt kommt was? Jetzt kommt der schrecklichste Musikeinsatz. Jetzt sage ich wieder was, was die Leute lieben. Der gesamten Welt. Nein, dieser Musikeinsatz, der war sowas von laut und unpassend.
Ich finde es super. Ich mag diese Musik.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich gebe, weil das ist so eine ganz düstere, schlimme Musik, die so ein bisschen reißerisch auch klingt.
Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, der Satz ist gerade zu Ende. Also.
Er legt auf und in dem Moment dröhnt die Musik. Und dann so, und was ist los, Justus? Er wollte mich nicht mehr kontaktieren. Dö, 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 dö.
Ja, aber dadurch, dass die Aufnahme, glaube ich, auch noch leicht übersteuert ist. Ich weiß nicht, ob es bei der nicht übersteuerten Aufnahme auch so ist, aber
Ja.
dieser Musikeinsatz, der war schon so witzig, also auch irgendwie witzig, dass ich in der S-Bahn, ich habe es in der S-Bahn gehört, kurz lachen musste.
Ja, weil eigentlich passiert ja nichts.
Ja.
So, der Typ legt einfach auf und sagt etwas, was im späteren Verlauf des Hörspiels noch eine Rolle spielt. Und dann ist gleich so, als würde die Welt untergehen.
Das ist ungefähr so, als ob man jetzt eine Leiche zum Dessert sieht.
Ja.
1,5 Stunden wird überlegt, wer der Mörder ist, und es kommt raus, wer der Mörder ist. Und dann kommt so eine Musik. Und aber so laut und übersteuert.
Ja. Und ich glaube, wenn ich aus deiner Position das heute zum ersten Mal gehört hätte, würde ich auch sagen, was ist denn das? Aber ich finde, ich mag die Musik und ich finde das super.
Es geht ja gar nicht mal um das Lied selber, sondern es ist wie laut und schnell. Also so.
Ja, es ist ein bisschen fehlplatziert an dieser Stelle. Aber das macht gerade auch diese Folgen aus dieser Ära aus, ist meine Meinung. Gut, es geht in die nächste Szene. Wir befinden uns jetzt auf der Party beim Chicken King. So, und jetzt kommt etwas, was ich extra akribisch vorbereitet habe, aber hier gar nicht so zum Einsatz bringen kann, wegen GEMA. Sind dir diese Hintergrundgeräusche aufgefallen, die da sind? Diese Leute, die sich im Hintergrund auf der Party unterhalten?
Ja.
So dieses Gelächter und so. Ah, guck mal hier,
Habe ich mitbekommen, ja.
komm mit, wenn ihr Durst habt und so. Dieses Soundsample ist uralt. Das wird in mehreren Produktionen eingesetzt, allein bei der Firma Europa, also die die Hörspiele in drei Fahrzeichen macht.
Wirklich?
Unter anderem wird es eingesetzt in der Folge Wolfsgesicht, Folge 87, in Straße des Grauens, Folge 170, habe ich es zuletzt bewusst gehört, die ist, glaube ich, von 2015 oder so, aber auch in einer TKKG-Folge, Sklaven für Butabia, in einer Barbie-Hörspielfolge, in Barbie und der Fasching und selbst nochmal in drei Fragezeichen der fünfte Advent, ich glaube 2013 erschienen, auch da tauchen sie auf. Und das prominenteste Beispiel für mich, du kennst doch das Lied Eisgekühlter Bommelunder von Tote Hosen.
Da kommt es vor.
Ja, und zwar startet das Lied doch auch mit so Leuten im Hintergrund und dann
Ja.
kommt die Gitarrenspur und irgendwann wird doch Eisgekühlter Bommelunder gesungen. Und das ist original dieser Soundsample. Wo ist dieser Soundsample erschienen, fragt sich der neugierige Benjamin. Auf der Platte Geräusche in Stereo für Dia und Film, Folge 12, Menschliches. Und der Track heißt Menschen in Partylaune. Erschien 1979.
So, und jetzt frage ich mich, wann hast
Warum
du
man so
es,
eine
nein,
Scheiße
nein, nein, nein,
recherchiert?
nein, nein. Wann hast du gemerkt, dass es öfter eingesetzt wird? Und jetzt kann ich mir vorstellen, so, drei Fragezeichen bestimmt nicht, da warst du so auf diesen Fall konzentriert und Eisgekühlter Bommelunder hast du früher gar nicht gehört, weil du irgendwas anderes gehört hast, sondern dir ist es aufgefallen bei Barbie Folge 19.
Das ist fast richtig. Wie du weißt, kommen wir sind so alt. Wir haben früher noch Walkman gehört. Und ich habe auch früher drei Fragezeichen-Folgen auf Kassette in meinem Walkman laufen lassen. Deswegen habe ich definitiv drei Fragezeichen schon früher über Kopfhörer gehört. Aber ich bin, was das angeht, ja ein sehr sensibler Mensch. Und mir ist schon früher so dieses. Ich habe früher wirklich mir, wenn ich Hörspiele gehört habe, fand ich immer interessant, was da so im Hintergrund abläuft. Und habe immer wieder zurückgespult, um rauszuhören, was da im Hintergrund abgeht. Und wenn man aber viele Hörspiele gehört hat, fällt einem ja irgendwann auf, dass sie die gleichen Soundsamples immer wiederholen. Und als ich dann irgendwann mal hier die Reiche und Sexy von Toten Hosen gehört habe, habe ich gemerkt, irgendwoher kennst du das. Und dann wusste ich, ah, das ist ja dieser Soundsample aus einer Drei-Fahrzeichen-Folge. So habe ich das gemerkt.
Und das Barbie 19, das hast du recherchiert.
Das habe ich recherchiert.
Gut.
Du hast Angst, dass hier irgendwo Barbie-Kassetten rumliegen?
Ich glaube, es ist ganz anders. Dir ist es bei Barbie 19 aufgefallen und du hast alles andere recherchiert.
Ich finde es immer witzig, dass du sagst Barbie 19 und nicht den Titel der Barbie-Folge, weil Barbie 19 klingt so irgendwie so eine Nutte, die ich hier einlade.
Ja, lass doch mal meinen Humor einfach mal das so stehen.
Ja, aber ich kann den ja immer gut entkräften, wenn ich dann so Sachen wie Nutte sage, weil dann hast du keine Lust mehr.
Ja, weil du genau weißt, dass ich diesen Wortschatz nicht schätze, auch nicht von dir, und deswegen das immer total abbreche. Und deswegen ist es gut, wenn du sagst Barbie, Nutte und so, rede ich nicht mehr weiter davon.
Deswegen können wir jetzt weitermachen.
Ja.
Auftritt Don DeLisandro von der Firma Miracle Taste, der Marktforschung betreibt. Also er sagt es klar, diese Peggy Bennington, mit der er ins Gespräch kommt, die in meinen Augen übrigens eine hohle Nuss ist, die fragt ihn ja, und was machen Sie so? Ja, ich betreibe Marktforschung.
Erstmal ist es die Synchronstimme von Max von Sydow. Heißt der überhaupt Sydow?
Ich glaube, ja.
Ja. Und diese Stimme mag ich sehr.
Ist ein sehr guter Synchronsprecher und ich habe Angst, dass er uns in nächster Zeit auch verlassen wird, weil er auch schon über 80 ist.
Ich bin auch ganz ehrlich, diese Stimme begleitet mich schon das ganze Leben. Also ich weiß nicht, der muss ja schon, ist der nicht eher 180?
Gefühlt ja, aber
also, er klingt auch fast immer gleich.
Ne, ich habe gelesen, es gibt momentan 3 Synchronsprecher in Deutschland,
die quasi 180 sind.
Zusammen 180, also die Dienstältesten. Ja. Das ist einmal Jürgen Thormann, der hier den Don D'Alessandro spricht, alias Max von Sydow, alias Michael Caine. Dann ist das Eckhard Dux. Eckhard Dux kennst du unter anderem, der hat ganz früher Steve Martin synchronisiert in seinen alten Filmen. Und hier den Arthur aus King of Queens. Gut, hast du nie gesehen, wollen wir nicht drüber reden.
Gut, 1-2 Folgen habe ich schon mal gesehen.
Wenn du ihn hörst, weißt du, wer er ist. Ja. Der ist mit einer der Dienstältesten. Und hier der Friedrich Georg Beckhaus, der spricht irgendeinen deinen hier bei, wie heißt denn deine Lieblingsserie? Captain Future unter anderem.
Wem spricht er?
Das weiß ich gerade nicht, weil ich Captain Future nie gesehen und gehört habe. Aber kennst du noch die Stimme von Garak aus Deep Space Nine?
Oh, die Stimme kann ich dir jetzt nicht, also die Figur ja, aber die Stimme.
Wir machen das off-air nach dem Podcast hier, zeige ich dir, dann weißt du, wen ich meine.
Sehr schön.
So, das sind die dienstältesten Synchronsprecher, irgendwie, die schon seit 50, 60 Jahren im Geschäft sind. Und die sind alle über 80.
Und Max von Sydow, die Synchronsprecherstimme, sieht der auch so aus wie Max von Sydow?
Nö. Aber ich habe auch gerade Max von Sydow nicht vor Augen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist der zum Beispiel in einer kleinen Stadt, der den Teufel spielt.
Ja, ich habe den Film zuletzt von 20 Jahren gesehen.
Okay, du hast auch ganz viele, eine Barbie 19 hast du wahrscheinlich auch.
Ich habe keine Barbie-Kassette. Ich hatte welche. Die habe ich meiner Nichte geschenkt. Zufrieden?
Auch Barbie 19, sei ehrlich?
Nein, es war Folge 5 und Folge 7.
Zusammen 19.
Du weißt es, ich kann das alles schneiden, deswegen kannst du jetzt dir erzählen, was du willst.
Das ist so ekelhaft, dass du die Macht hast, hier zu schneiden, wirklich.
Der Don D'Alessandro, das wird heute, glaube ich, ein 3-4-Stunden-Podcast, wenn es so weitergeht. Der unterhält sich mit der Peggy Bennington und dann dreht er ihr eins von seinen Bonbons an und Justus kriegt das Gespräch mit. Und dadurch bezieht der Don D'Alessandro ihn auch noch ein. Na Junge, willst du nicht auch hier mal probieren? Und während die Peggy Bennington eher ratlos ist, was das für eine Geschmacksrichtung ist, kann Justus sofort alle verschiedenen Geschmacksrichtungen erkennen und aufzählen, was den Don D'Alessandro ziemlich beeindruckt. Er ihm dann quasi nach seiner Karte fragt, weil er neugierig ist, wer Justus ist. Und dabei fällt dann dieses berühmte Wort kontaktieren, was schon der unbekannte Telefonanrufer im Krankenhaus gesagt hat. Und ich wette, da ging es ihm wieder so, gut, Fall gelöst, als du die Folge hörtest.
Na okay, wer kommt jetzt nicht darauf? Ich dachte sogar, das ist so simpel und billig, dass er das nicht ist, wenn ich ehrlich bin.
Gut, aber dann wissen wir jetzt eigentlich schon, okay, der hat mit der Sache zu tun. Man weiß vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht, was er damit zu tun hat, aber da wir hier von einem Jugendhörspiel reden, weiß man zu dem Zeitpunkt, gut, das ist der Böse, alles klar, fertig.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, welche Karte gibt er ihm?
Wer?
Justus.
Justus gibt ihm gar keine Karte.
Achso, er gibt ja die Karte, genau. Ah, jetzt verstehe ich, weil er Justus ist ja auch sauer auf die Julia.
Die kommt ja dann ins Gespräch dazu und Justus hat ihn ja jetzt quasi schon als den unbekannten Anrufer erkannt und deswegen möchte er ja eigentlich jetzt nicht viel über sich preisgeben. Dann kommt aber Julia, die ziemlich euphorisiert ist.
Ja, er ist ein Detektiv.
Genau, sagt, ja, Justus hilft mir dabei, mein Gedächtnis wieder zu erlangen, er ist ein Detektiv.
Und da reagiert der Don auch sehr merkwürdig.
Findest du?
Nee, echt. Doch, also man merkt schon, dass er,
er sagt, ach echt, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, sagt er zu Justus, was so ein bisschen leicht bewundernd klingt.
Das klingt eher so, dich werde ich töten.
Ja, genau, das sagt
er. Ja, nein, aber das merkt man.
Ah, du Fettmops. Wir treffen uns gleich draußen vor der Tür mit bloßen Fäusten.
Meine Praline hat 0 Kalorien.
Ja, wie geht das eigentlich mit Geschmacksverstärkern und Aromastoffe? Und aus heutiger Sicht klingt es nach dem Ungesundesten, was es gibt, oder?
Ja.
Deswegen, da merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen die Zeit, in der die Folge entstanden ist. Das war bestimmt damals das große Ding. Und heute, wo sie alle auf ihrem Fitness waren und gesund ernähren drauf sind, geht ja sowas überhaupt nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass das jetzt so ein schönes Gespräch wird, dass du mir so ein bisschen was über gesunde Ernährung erzählst, dass du dich da so ein bisschen auskennst.
Pilze sind gut. Blumenkohl.
Esse ich alles nicht?
Ja, probier nicht verkochen zu lassen, also dass es so matschig ist, weil dann sind ganz viele Vitamine draußen.
Mhm. Was ist mit Morcheln?
Morcheln sind auch Pilze.
Mhm.
Und diese Geschichte erzähle ich jetzt nicht.
Schade, ich dachte, du erzählst jetzt die Geschichte, wie du dir mal einen großen Topf mit Morcheln gekocht hast.
Nein, es ist...
Die Hörer wollen es hören.
Also sagen wir, passt auf. Ich habe mir, gab es mal bei Lidl vor hunderte von Jahren, das ist schon her, so eine trockenen Morscheln. Und die habe ich so im Topf reingemacht und da muss man sich vorstellen, dann war so ein Viertel des Topfes bedeckt. So, also unten auf dem Boden. Und dann sollte man Wasser rauf machen. So, und ich gehe dann irgendwann nach 2 Stunden in die Küche und die Morscheln. Es waren so viele Morscheln, dass sie aus dem Topf gefallen sind. So viele Morscheln hatte ich da. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Da hatte ich diese tolle Idee. Ich mache Brühe einfach rein in den Morscheln, habe das gekocht und den ganzen, also das war jetzt keine Suppe, sondern es war einfach nur Morscheln mit Brühegeschmack. Und dann habe ich das wirklich den kompletten Topf gegessen und da habe ich so eine Magenkrämpfe bekommen. Das kann sich kein Mensch vorstellen, was das für Magenkrämpfe war. Und dann musste ich auf die Toilette. So, und jetzt wird es aber eklig.
Sag doch einfach, sie sind so wieder rausgekommen, wie sie reingegangen sind. Ich glaube, das wissen dann...
Sagen wir mal so, hätte ich die Morscheln jetzt wieder in einen Topf getan, hätte ich sagen können, guck mal, ich habe Morscheln gemacht. Das sah wirklich genauso aus. Und das ist schon eine widerliche Geschichte.
Aber das verstehe ich nicht. Man kaut die doch. Man sieht doch, dass sie gekaut wurden.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sind die im Magen noch. Vielleicht habe ich die nicht lange genug im Wasser ziehen lassen. Und die sind im Magen noch mal gewachsen oder so. Das waren Schmerzen.
So, ich bin dafür.
Gut.
Wir schneiden den Podcast so, dass nur diese Geschichte übrig bleibt. Dann kommen wir zur nächsten Szene. Die Verfolgungsjagd. Denn Justus entfernt sich ja jetzt quasi von dem Don della Santo, weil er das halt nicht toll findet, dass Julia sich verplappert hat. Jetzt konzentriert er sich eher auf Big Barney, das sagt der Erzähler. Und die nächste Szene beginnt dann damit, dass Justus seinen beiden Detektivkollegen sagt, sie wurden von Big Barney in das Forschungslabor eingeladen. So, Bob erwähnt dann, dass er ja eigentlich keine Zeit hat, denn er hat ja einen Ferienjob. Und jetzt kommt etwas, was ich da gerne noch mit einbringen würde. Ich habe sehr viele Bücher von 3 Fragezeichen gelesen. Ich habe auch, glaube ich, fast alle Crimebuster-Titel gelesen.
Mhm.
Und da ist mir damals aufgefallen, dass diese ganze Crimebuster-Ära Bob sehr zu kurz kommt, weil Bob ständig irgendwie einen Ferienjob hat. Der arbeitet ja in so einer Musikagentur. Und irgendwann habe ich so gedacht, eigentlich können sie die Serie auch in die 2 Fragezeichen umbenennen, weil es nur fast um Justus und Peter geht in den Fällen. Also Bob kommt sehr wenig vor am Rand.
Habe ich mich auch gefragt, ob Bob denn irgendwas anderes macht nebenbei? Also kommt er nochmal so in der Geschichte vor, so wenn er jetzt eine andere Szene hat oder so, aber ist ja nicht so.
Achso, du dachtest nach dem Motto, ach, das wird vielleicht nochmal interessant, weil er jetzt woanders...
Genau, er ist woanders und entdeckt vielleicht, dass der Vater gerade die Hähnchen selber schießt. Nee, weiß ich nicht. Es hätte ja sein können, dass er irgendwas entdeckt.
Aber, naja, wir können ja mal kurz auf das Cover eingehen, denn es ist übrigens auch der dämlichste Titel für eine 3-Fragezeichen-Folge, wie ich finde. Du siehst hier so ein Brathähnchen und da wird so eine Spritze angesetzt.
Ja.
Das wäre natürlich jetzt so diese Szene, die Bob in seinem Ferienjob rausfindet, wie der Vater höchstpersönlich die Spritze ansetzt.
Siehst du?
Sehr gut, Bill.
Übrigens sehe ich gerade was ganz Schlimmes, dass die Spritze einen totalen bescheuerten Schattenwurf hat.
Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist wieder so für Kinder, finde ich. So, das soll so ein bisschen reißerisch und unheimlich wirken.
Guck mal, aber...
Ja, sie ist falsch angesetzt.
Guck mal, das Hähnchen.
Ja, was total unappetitlich aussieht.
Hat aber, würde ich jetzt nicht sagen, außer dass hier schon jemand ein Stück Pelle abgebissen hat.
Ja, ein bisschen Haut abgezogen.
Aber, guck mal, das Hähnchen hat ungefähr fast richtigen Schattenwurf.
Mhm.
Wohl stimmt auch nicht so ganz, weil unten rechts dürfte, glaube ich, kein Schatten mehr sein. So.
Mhm.
Aber die Spritze, warum hat die einen ganz anderen Winkel?
Keine Ahnung. Unser Kunststudent Benjamin wird es bestimmt irgendwann mal rausfinden.
Und schau mal. Der Flügel da hinten, die Keule, ist ja, wenn man sich das anguckt, über der Nadel fast. So.
Ja.
Und da oben sticht die Spritze in die Keule. Ist das nicht ein Skandal?
Ich würde mich beschweren an der Stelle.
Mhm. Wer hat das gezeichnet?
Eiger Rasch.
Iron?
Eiger.
Ach, Eiger.
Eine Frau.
witzig. Irene.
Der Ferienjob von Bob hat halt Vorrang, denn kommt jetzt, ich weiß, du hasst mich dafür, es kommt schon ein gewisses Foreshadowing. Also quasi so ein, das ist so ein Begriff aus der Filmwelt, wenn quasi innerhalb der Handlung über etwas geredet wird, was schon so eine nächste Szene erahnen lässt oder ein Element der Handlung. Denn sie sprechen über Julias Auto. Bob fragt nach, was aus dem Wagen geworden ist. Und Justus sagt, der Wagen ist nur noch Schrott. Und Big Barney hat den an so einen Entsorgungshof weitergeleitet. Und was ja schon so eine Art Foreshadowing ist, das bedeutet sowas wie Vorahnung, für die eine Szene, die noch kommen wird. So, Auftritt Mr. Sweetness. Sie unterhalten sich ja auch über den. Ob irgendwie der nochmal aufgetaucht ist, ob der in Kontakt mit Julia getreten ist. Und dann sagt einer von den dreien, da hinten steht einer, der sieht aus wie Mr. Sweetness. Peter sagt einfach, ich spreche den mal an. Der steht da auf der Straße, angelehnt an seinem Porsche. Und in dem Moment, wo Peter auf ihn zugeht, steigt dann sein Auto und fährt weg. Peter und Justus entscheiden einfach kurzerhand dem hinterher zu fahren. Und Bob sagt, ja, ich nicht, ich bin weg. Was ich ein bisschen witzig finde, dass er einfach so geht. Dass er nicht mal die 5 Sekunden warten kann, um zu sehen, was da passiert.
Weil er nächsten Tag arbeiten muss. Genau.
An dieser Stelle sei noch gesagt, im Buch fährt Peter übrigens alleine Auto. Das ist etwas, was so das Hörspiel ausmacht. Die haben früher ganz oft das geändert. Einer war alleine im Buch unterwegs, aber dann haben sie die mal zu zweit losgeschickt, damit ein Dialog möglich ist, damit es spannender für den Hörer ist.
Zum Glück, muss ich dazu sagen, weil wie wäre es sonst?
Wenn er das alleine sagen würde.
Überleg mal, über was habe ich mich dreimal, glaube ich, aufgeregt?
Ich gehe eine Wendeltreppe hoch. Oh, ich bin oben. Genau. Was regst du dich auf?
Oder, oh, ich laufe jetzt durch die Tür. Ja. Ich glücke jetzt die Türklinke runter. So, und jetzt stell dir mal vor, er würde alleine Auto fahren. Es wäre voll.
Ja. Ich muss den Motor runterschalten. Ja. Ich nehme die Handbremse. Und so sitzen halt beide im Auto und Justus gibt immer verzweifelt die Anweisung und Peter immer, das geht auch nicht. Ich finde die Szene auch aus heutiger Sicht immer noch schön umgesetzt und spannend.
Ja, ich hab aufgeschrieben, ist sowas ähnliches, Quietschgeräusche und Unfallgeräusche, bisschen billig.
Was hat's dir gefallen?
Das Problem ist, dass die Quietschgeräusche, also wenn sie so um die Kurven wahrscheinlich fahren, so als ob sie alle 5 Sekunden immer dasselbe Geräusch abspielen, so ungefähr. Das hat mich ein bisschen genervt. Was heißt genervt? Ist ja auch übertrieben. Aber man hat gemerkt, sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben, unterschiedlich lange Quietschgeräusche zu machen und so.
Es wirkt, oder? Von der Auswahl der Geräusche wirkt es ein bisschen billig, genau. Aber trotzdem finde ich, ist diese Szene gut gemacht. Also mit dem Motorgebrumme und dass man auch wirklich hört, dass er da so an der Handbremse, an dem Hebel so klick reißt.
Genau.
Was in meinen Augen billig klingt, ist dieses Standardgeräusch, wenn sie am Ende da.
Der Unfall.
Genau, der Unfall in die Büsche fahren, dann dieses. Bremsgeräusch,
ja.
Weil das und auch das klingt jetzt, als würde man eine Kiste mit Geschirr fallen lassen, wenn die da irgendwie landen.
Und was noch ein bisschen witzig war, dass er dann irgendwann während der Fahrt dann merkt, dass er nicht bremsen kann. Ja, lustig, nein.
Das war's?
Nein. Ich wollte jetzt sagen, dass er vorher nicht einmal gebremst hat bei der Verfolgungsjagd und erst dass er dann irgendwann merkt, ich kann ja gar nicht bremsen. Aber vielleicht war ja wirklich die Straße sehr leer und sie sind die ganze Zeit ungebremst.
Ja. Im Buch ist es ein bisschen anders, weil der einen Porsche fährt, hat er halt ein ziemlich zackiges Tempo drauf. Peter fährt, glaube ich, einen Scirocco und dann will er ihn halt so ein bisschen zeigen, pass mal auf, ich lasse mich von dir nicht abhängen und fährt mit ihm gleich auf und dann merkt er kann nicht bremsen und da hat er schon ein ziemliches Tempo drauf.
Okay, dann ist ja auch wieder ein bisschen was anderes.
Aber ist im Buch, im Hörspiel nicht. Deswegen kann man ja, finde ich, wenn du nur Hörspielhörer bist, kannst du das ja bemängeln. Dieses Zitat, was Peter dann sagt, so, er hat sich da richtig einladend hingestellt, damit ich mir hinterherfahre, das hat sich bei mir so eingebrannt. Das ist so ein Ding, was immer noch bei mir im Kopf ist.
Das, also, ich habe wirklich diesmal wenig zu kritisieren an dieser Folge. Mhm. Ich finde sie auch, sage ich jetzt einfach schon mal abschließend, die beste, die ich gehört habe von allen
Vieren
jetzt.
Das ist krass, nach 4 Folgen.
Ja. Ja, okay, eine muss ja die beste sein. Ja. Also. Ich sag ja nicht, das ist die beste von allen 200 Folgen.
Das habe ich ja auch nicht gesagt, aber ich find's witzig, weil du hast das Gespensterschloss gehört, ein ziemlich großer Fanliebling und du sagst, der giftige Goggle ist die beste Folge.
Mir gefällt die viel besser, wirklich, viel besser. Was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt hast du mich abgelenkt. Ach so, das fand ich wieder so ein bisschen, er hat es geplant, dass wir hinterherfahren, deswegen hat er schon die Bremsschläuche durchgeschnitten. Dann dachte ich so, also er wusste, wenn sie ihn auf der Party sehen und er fährt weg, dass sie dann hinterherfahren. Das hat er sich alles schon gedacht.
Na Moment, Justus macht ja dann noch einen Kommentar dazu. Peter fragt nämlich, ja, wer ist denn dieser Mr. Sweetness, was hat er mit dem Fall zu tun? Und Justus sagt, interessanter wäre die Frage, wieso bringt er uns überhaupt mit dem Fall in Verbindung? Was, wir greifen jetzt mal wieder vor, natürlich Sinn ergibt, denn der Mr. Sweetness ist ja von dem Don D'Alessandro engagiert und der wird denen den Tipp eben haben, pass mal auf, die Jungs hier, die probieren der Julia zu helfen, das möchte ich nicht. Und ich denke mir mal, der Mr. Sweetness, wenn der so ein Profi ist, der sich in ein Zimmer schleichen kann, innerhalb von 5 Sekunden einen Schrank ausräumt, um zu gucken. Und die
ist Kelly. Ist ja ein absoluter Profi, wenn die Kelly, er hat sich ja richtig gut versteckt mit seinem Anorak, mit seinem Militäranorak, der nicht so auffällig
ist. Na, pass auf.
Ein richtiger Profi.
Der kommt dann zu der Party und er weiß, da sind 3 Jugendliche und der Big Barney wird bestimmt so in den oberen Kreisen verkehren. Und dann kann sich der Mr. Sweetness sagen, welches Auto ist hier das billigste, was nach einem College-Schüler aussieht? Ah, das da, das kann sich bestimmt, kann er sich gerade mal so leisten. Und dann hat er sich gedacht, hier schneide ich jetzt die Bremsen durch.
Ich wiederhole nochmal, Profi. Ja. Er geht mit einem Militäranzug in ein Krankenhaus und durchwühlt die Schränke. Da hätte er auch gleich eine Schweinemaske aufsetzen können, wirklich. Aber noch auffälliger geht's ja nicht.
Aber er hatte doch Erfolg, weil Kelly war so eingeschüchtert, dass sie ihn nicht gefragt hat. Hat gesagt so, oh, großer, bulliger Kerl mit Kragen im Gesicht.
Und dieser Profi wusste also, dass die Detektive ihn hinterherfahren werden. Er wusste es.
Er wusste es. Er wusste das. Das nehmen wir jetzt einfach mal so gegeben. So, fast so eklig wie du gerade ist auch Justus an dieser Stelle. Ja. Denn er gibt ja so ein bisschen zu, dass Peter ein guter Fahrer ist. Und Peter so, wow, es ist ein Kompliment. Und ich habe jetzt keinen, der das bezeugen kann. Und dann sagt er, ja, ich habe an den Druck von neuen Visitenkarten gedacht.
Da habe ich aufgeschrieben, Detektive sympathisch beim anschließenden Gespräch. Und dann passende Musik.
Und das muss ich aber auch sagen, ich finde, die Detektive wirken in diesem ganzen Hörspiel für die Rollen und für ihr Alter sehr authentisch.
Ja, ich finde, alle kommen hier eigentlich sympathisch rüber in meinen Augen. Mhm. Der Humor, so wie sie diesmal miteinander sprechen, tut mir leid, finde ich besser wie bei den anderen Folgen. Auch wie sie lachen und so, ich finde das alles besser.
Homogener.
Ja, das ist ein gutes, tolles Wort, Thomas.
Ich habe es schon öfter an dieser Stelle gesagt. Ich habe es extra für den Podcast gelernt. Nee, ich gebe dir recht, was beim Poltergeist so ein bisschen mit der Brechstange aufgezwungen wirkte. Ich finde, also ich nehme jetzt was für die Abschlusswertung vorweg. Warum ich zum Beispiel diese Ära der Folgen so mag, weil die halt gerade die Sprecher in so einem Alter sind, wo sie genau so authentisch für die Rollen auch wirken, wie sie miteinander reden und umgehen.
Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem RBC-Fenster. Und jetzt hört mal zu, Leute. Hört mal zu. Ich bin der Meinung, wärt ihr jetzt an meiner Stelle und ihr hättet jetzt Folge Gockel, wirklich, Folge Gockel so als 3., 4. gehört und hättet die anderen Folgen nicht, ihr würdet die nicht kennen und würdet jetzt Gockel hören und dann den Phantomsee zum Beispiel, würdet ihr sagen, der Gockel ist besser. Aber nur, weil ihr die anderen, weil ihr schon so alt seid, die anderen von euch wahrscheinlich früher gehört habt und natürlich chronologisch gehört habt, findet ihr den Gockel nicht so gut. Aber wie gesagt, hättet ihr den Gockel als erstes gehört und dann erst die anderen von euch, hättet ihr gesagt, krass, hat sich das gut weiterentwickelt.
Das ist gerade ein Sakrileg, was du machst, ne?
Denn das ist nicht so gut.
Weil die Crimebusters-Fälle kommen bei den Fans auch nicht so gut an. Viele mögen diese actionlastigen Folgen nicht. Die.
Meinst du eigentlich, die denken, wir sprechen uns ab? Also, auch ist mir schon vorhin aufgefallen. Ich stelle irgend so eine Frage und du sagst, antwortest sofort. Ich glaube, die denken wirklich alle, wir sprechen das ab.
Dass es hier geskriptet ist,
ja,
ne?
Wirklich, das, ja, wirklich. Ja, Benjamin, tu mal so, als ob du das am besten findest. Und es ist, ich versichere es, es ist wirklich nicht so. Thomas und ich reden nicht über die Folgen vorher. Nee. Und es glaubt uns eh keiner.
Erstens ist, aber du darfst nicht vergessen, wie lange wir uns schon kennen. Ich glaube, dadurch funktioniert das so ganz gut. Weil ich sag doch nicht zu dir vorher, sag mal das und das, wir ärgern die Fans. Das hat sich jetzt so ergeben. Und um ganz ehrlich zu sein, als Bayman hier ankam, hat er hier noch eine halbe Stunde auf dem Sofa gesessen und wir haben nicht miteinander geredet. Ich habe hier einfach alles aufgebaut, habe ich so zwischendurch mal gefragt, und wie geht's? Ja, ganz gut. Wir haben nichts besprochen. Es war total öde.
Aber Thomas, bitte versichere dir, dass ich das wirklich ernst meine. Also, dass ich das jetzt nicht sage, um irgendwelchen zu verärgern, sondern dass du dir vorstellen kannst, dass mir das besser gewählt.
Ich kenne dich ja und ich kann mir, wir haben über den Phantomsee lang und breit gesprochen. Und wenn du am Ende sagst, ich will die Folge nicht nochmal hören, könnte ich mir sogar eher vorstellen, dass du dir die Folge nochmal freiwillig anhörst, als die andere.
Die würde ich jetzt wirklich nochmal hören.
Ja, weil die hat so einen gewissen Unterhaltungswert. Sie hat einen guten Unterhaltungswert.
Sie hat auch nicht diese 10 Millionen, wenn man das Buch nicht gelesen hat, Logiklücken.
Weil es ein ganz einfacher Fall ist.
Und es kommen nicht so viele Charaktere vor, die man nicht kennt.
Na, pass auf.
Es kommt auch nicht der Papagei vor, der die ganze Zeit Geräusche macht.
Stimmt auch.
Das ist auch sowas, was fehlt. Also die ganze Folge ist anders.
Wenn ich so die Folge jetzt höre, hat die für mich so ein bisschen so einen 21 Jump Street Style. Das wirkt wirklich so, wie man damals in den 80ern, Anfang 90er ein Unterhaltungsprodukt für Jugendliche gemacht hat. Also würde man heute auch so nicht mehr machen. So eine Folge, wie wir die hören, würde heute nicht mehr produziert werden.
Warum?
Ja, von der ganzen Art, wie sie gemacht ist. Ich glaube, heute wäre das viel verschachtelter mit dem Bösewicht und es wäre viel rätselhafter.
Also sie ist simpel einfach.
Sie ist simpel, aber sie hat einen hohen Unterhaltungswert in meinen Augen. So, Szene 7.
12 Stunden nehmen wir schon auf.
Ja, gefühlt schon. Sie schließt eigentlich direkt an der vorigen Szene an. Sie geht auch nur ganz kurz. Wir sind jetzt in der Werkstatt auf dem Schrottplatz. Man hört Peter im Hintergrund rumwerkeln. Also nehme ich mal an, er wird sein Auto reparieren.
Nee. Erstmal kommt ganz kurz, du bist schon zu weit.
Oder? Nein, das Letzte, was ich hatte, war, dass sie über Mr. Sweetness sprechen.
Hey, kommt nicht, dass Julia jetzt ihre Erinnerungen zurückbekommt, dass sie das irgendwie erzählt?
Ja, das kommt doch jetzt.
Ach so.
Also, sie ruft an, während die beiden in der Werkstatt sind.
Ah, gut.
So, und Peter repariert sein Auto und dann fragt er, glaube ich, sogar noch an einen Mann in einer Militärtarnjacke und sie kennt den aber nicht. Stattdessen schildert sie, dass sie ihre Aktentasche vermisst. Da fand ich auch wieder lustig, wie Justus so am Telefon sagt, ach, bevor ich es vergesse, und Peter so runter, als ob der was vergisst. Ich mag das.
Das kommt öfter in dieser Folge vor, zum Beispiel, als sie diesen Stoff nennen, diesen Geschmacksverstärker, ja, den Namen. Da lachen die auch so ein bisschen, weil...
Multisorbitane meinst du?
Genau, weil die den nicht aussprechen können irgendwie.
Ja.
So, und das ist auch sympathisch.
Mhm.
Das ist aber auch eklig. Jetzt denken die RBC-Leute witzig, dass ich das jetzt nur so positiv rede wegen der Kritik. Aber es ist wirklich in dieser Folge stimmig.
Richtig.
Es ist wirklich stimmig. Es hört sich, es ist widerlich, dass ich
so viel jetzt lobe. Ihr müsst Benjamin sehen, der ist total verzweifelt, weil er will euch nicht gefallen. Er möchte hier einfach nur seinen Eindruck über die Folge sagen.
Na okay, aber wenn ich jetzt sage, die Folge ist gut, kriege ich ja bestimmt auch Ärger.
Natürlich, weil du eine Folge gut findest aus einer Ära, die keiner mag.
Das ist traurig.
Gut. Sie vermisst ihre Aktentasche und sie gibt eigentlich mehr oder weniger zu verstehen, dass da was Wichtiges drin sein muss. Also das kann man sich ja als Hörer zusammenreimen. So, und dann wird Justus schon wieder eklig, weil Peter darauf hinweist, ob er denkt, dass sie irgendwas darin vermutet, was wichtig für den Fall ist. Und dann sagt er, na, hast du irgendwelche Gehirnnahrung zum Frühstück?
Den fand ich auch witzig. Es ist wirklich witzig.
Oder? Aber ja. So reden doch auch Jungs in dem Alter miteinander. Oder?
Ja, deswegen meine ich ja das anders, wie als sie 12 Jahre alt waren.
Ja, das ist ja auch eine andere Rollenverteilung. Da sind sie ja wirklich so Kinder, die alles richtig machen möchten.
Aber ich habe das schon ganz oft gesagt, Entschuldigung, dass wir schon wieder abschweifen, es geht hier nie zu Ende. Ich habe das schon ganz oft gesagt, dass auch Kinder in Büchern ganz oft und in Filmen mir immer zu schlau dargestellt werden. Ganz, ganz oft.
Ja.
Gerade wissen das die Leute eigentlich, dass ich als Erzieher arbeite, sage ich jetzt einfach mal, und ich ja sehr viel Kontakt mit Kindern habe und sowas, dass sie immer... Es ist immer, manche Kinder sind ja auch klug, witzig. Oh Gott. Dass sie vom Entwicklungsstand her viel zu gut dargestellt werden. Also weißt du, was ich meine?
Zu
viel
reif.
Zu, ja, genau.
Und zu hochgestochene Sätze, zu schnelle Kombinationsgabe, was ja nicht heißt, dass die Kinder dumm sind, aber dass es in dem Alter
damit
unrealistisch nicht wirkt.
Aber ganz oft ist es so, dass Kinder mit 5 Jahren eine Metaebene haben, die sie vom Entwicklungsstand noch gar nicht haben können. So.
Mhm.
Und das ist nervt mich so, weil das ist dann für mich nicht realistisch. Und so war das auch hier so, als sie 12, 13 waren, was die so viel Überlegung gemacht haben und was sie sich getraut haben und so. Da finde ich das hier wirklich.
Jetzt würde man ja wieder sagen, das macht ja die Serie aus. Denn es wurde ja bemängelt, dass wir nicht so auf das Faszinierende, was die Serie ausmacht, eingegangen sind. Dass wir so die Handlungen runterreißen und sagen, das ist unrealistisch, das ist unrealistisch. Und man ja quasi uns vorgeworfen hat, dass das nun mal vom Fakt her auch eine unrealistische Serie ist. Aber dass viele damit so aufgewachsen sind und es faszinierend fanden.
Soll ich dir sagen, was die Serie ausmachte?
Jetzt bin ich gespannt. Schleusenholz?
Nee. Das Bild von Alfred Hitchcock. Das sehe ich nämlich gerade auf dem Buch und auf der Kassette.
Mhm.
Und das macht die Serie aus.
Ich würde diese Diskussion gerne für eine Feedback-Folge aufheben. Gut. Was macht die drei Fragezeichen aus? Oder für eine Sonderfolge? Gut. Weil wenn wir das jetzt auch noch behandeln, dann sitzen wir noch morgen früh um 5 hier.
Gut.
Also, das machen wir mal ein andermal, vielleicht mit Olli sogar zusammen.
Also wir können ja vielleicht auch mal so ein bisschen schneller
jetzt. Zum Schluss, guck mal, die letzten drei Szenen sind bei mir auf einer Füllseite.
Also die Erinnerung kommt langsam zurück und sie gehen zu Crone.
Ja, also genau. Sie sind jetzt, wir sind jetzt erst am Ende der ersten Seite, ne? Also sie gehen in Big Barneys Firma. Und der Erzähler, lustigerweise, bringt hier eine persönliche Note hinein. Denn als er schildert, wie da die Räumlichkeiten aussehen, lässt er sich dazu hinreißen zu sagen, jedes einzelne Möbelstück erinnerte an Grillhähnchen.
Was ich sehr witzig finde für den Erzähler.
Gut, man darf nicht vergessen, in den ersten Folgen ist er ja, der Erzähler ist ja Alfred Hitchcock, der dann auch die vierte Wand durchbricht und sich an den Hörer wendet. Das ist aber in dieser Zeit der Hörspiele nicht mehr. Alfred Hitchcock kommt hier gar nicht mehr vor. Big Barney,
wir schweifen bei jeder Szene ab.
Man kann doch mal darüber reden.
Ja.
Big Barney,
Barney Geröllheimer.
Ja.
Nein, mach jetzt weiter.
Big Barney, mir fehlt das Wort. Zeigt, dass er ein großer Spaßvogel ist und irgendwelche Gangs abfeuert. Hier, meine erste Frau. Mir
fehlt das Wort Spaßvogel.
Nein, das steht doch hier.
Ach so.
Er zeigt, mir fehlt da das Zwischenwort, egal. Und ich finde, dass die beiden hier, Justus und Peter, das ganz geschickt machen, weil er fragt sie dann, was wollt ihr denn hier alles sehen? Und Justus will natürlich gerne mal in Julias Büro. Aber anstatt, dass er sagt, ich will das Büro sehen, dann würde er denken, was wollt ihr denn da? Dass sie sagen so, ach, ich würde gerne mal mir die Büros anschauen, auch die, den Arbeitsplatz von Julia. Und Peter sagt dann sofort, ja, und ich würde gerne das Forschungslabor sehen, wie sie hier ihre Produkte entwickeln. Dadurch wirkt es sehr geschickt, dass er keinen Verdacht schöpft. Denn er ist ja noch hauptverdächtig, wie wir wissen. Dann kommt raus, dass da diese Drippin' Chicken entwickelt werden, die sehr lecker in meinen Augen beschrieben werden. Ein weißes Chicken Crown Brustfilet in einer Teighülle goldbraun knusprig gebacken. Jetzt habe ich Lust auf Kentucky Fried Chicken. Und dass die Soße direkt ins Fleisch gebracht wird. Gibt es sowas Ähnliches eigentlich auf dem Markt?
Dass die Soße ins Fleisch... Naja, heutzutage ist ja immer Flüssigwürze, so 12% in dem Fleisch.
Mhm.
Was aber ganz stark kritisiert wird, weil das ganz oft so mit Wasser zugesetzt wird. Also dass die Würzmischung... Genau, Würzmischung.
So wie so ein Brühwürfel eigentlich, oder wie?
Na, und man spritzt es im Fleisch und wenn jetzt, du hast jetzt 500 Gramm Fleisch, dann sind das vielleicht nur 420 oder so, weil 80 Gramm reingespritztes Wasser ist.
Ja, also ist ja dann wieder Beschiss, weil du nicht rein 500 Gramm das Fleisch bekommst.
Ja, ist jetzt die Frage, ob es Beschiss ist oder nicht. Jeder, der lesen kann, der sieht das ja, dass da die Würzmischung drin ist. Aber natürlich, das ist eigentlich Beschiss, weil sie ja hoffen, die Kunden sind alle dumm und...
Ja.
Und sind sie ja auch.
Ja, wenn man dann mal da wahrscheinlich den reinen Preis umrechnet, weiß ich nicht, dass einer genau weiß, wie viel ein Gramm Fleisch kostet. Und wenn er dann aber sieht, ich bezahle eigentlich viel zu viel und kriege gar nicht das für den Preis, weil da diese Würzmischung drin ist.
Ich glaube, da steht jetzt auch die Prozentzahl immer 12% Würzmischung oder sowas.
Also könnte man sagen, die Folge war auch so ein bisschen vor ihrer Zeit.
Na, ich finde, was halt so mit den Aromastoffen, Geschmacksverstärker, Soße oder nehmen wir mal jetzt die Würze, so reinspritzen, was hier so total gelobt wird, ist heutzutage eigentlich die totale Katastrophe. So ein bisschen witzig.
Deswegen.
Aber da merkt man wirklich, dass man in den 90ern noch nicht so drüber nachgedacht hat, weil du weißt es ja selber, Milchschnittenmerkung, so gesund, weil da ist tolle frische Milch drin, so, wo sie dann gesagt haben, darf man so nicht mehr sagen. Oder was war das für eine Werbung? Genauso gehaltvoll wie ein Schnitzel oder so.
Ja, das kenne ich, aber ich weiß, was du meinst, ich komme noch nicht drauf.
Ich glaube, es war ein Joghurt oder so.
Weiß ich nicht mehr.
Aber heutzutage erstmal eine Werbung zu machen und zu sagen, es ist so gehaltvoll wie ein Schnitzel, ist schon witzig. Als positives Element, das Schnitzel nehmen. wo man heute sagen würde, so ein ungesundes Scheißfleisch, so ungefähr. Und damit Werbung zu machen beim Joghurt zum Beispiel, genauso gesund wie ein Schnitzel.
Ja gut, aber also, das Verbraucherverhalten hat sich ja in erster Linie großartig geändert. Und es ist ja auch alles viel transparenter geworden. Und die Leute sind ja heutzutage viel mehr aufgeklärt als früher. Ich glaube, früher hat man so diese Werbebotschaften einfach immer hingenommen, bis denn dann irgendwelche Verbraucherschutzorganisationen sich gegründet haben. Und dass das ja heute alles viel kritischer beäugt wird.
Genau, dabei weiß man doch, dass ein Snickers viel gesünder ist wegen den Erdnüssen.
Ja, genau. Auftritt ein nächster Charakter, Pando Mischkin. Ja, grins erstmal zu Ende.
Ja. Ach, siehst du, bei mir heißt er Milchkin. Ich habe wirklich
Milchkin.
Pando Milchkin aufgeschrieben.
Milchkin.
Das ja, hier.
Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Wenn wir irgendwann mal eine Persiflage aufnehmen, darfst du Milchkin. Er ist der Experte für Geschmacks- und Aromastoffe und der Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung. Stopp. Denn
Stopp.
Jetzt kommt schon wieder ein Stopp. Big Party macht dann nämlich diesen riesigen Gag. Wenn er sich in der Aufgabe bewährt, bringt er ihm die üblichen 24 Buchstaben des Alphabetes auch noch bei.
Ganz schön rassistischer Witz übrigens.
Na, der Witz funktioniert für mich im Hörspiel auch nicht. Ich habe ihn schon verstanden, aber im Buch steht ja, dieses Forschung und Entwicklung wird mit F und E abgekürzt. Das sagen die aber im Hörspiel nicht. Und deswegen funktioniert dieser Alphabet-Gag nicht im Hörspiel.
Weißt du, wie das rüberkommt? Der Typ wegen seinem Namen. Wirklich, jetzt ist scheint ja wahrscheinlich kein Deutscher zu sein. Vor allem ein Deutscher ja, in der Serie. Ja, egal. Aber das hört sich an wie so rassistischer Witz. Ich bringe das Alphabet später auch noch bei. Ja. Weißt du, wie ich es meine?
Aber er ist ja auch so sehr militarisiert, so wie er rüberkommt. Zivilisten, Sir. Am Ende des Hörspiels sagt er auch so, von mir erfahrt ihr nichts, nur Namen, Rang, Dienstgrad. Also der ist ja ein ziemlich harter Typ, was das angeht. Der also ziemlich untergeordnet, was Uniform und Befehle und so angeht. Übrigens gesprochen von Michael Hark, der eigentlich wenig im Synchrongewerbe beschäftigt war, wenn ich mir so sein Werk angucke, sondern auch ein viel beschäftigter Hörspielsprecher.
Also ich dachte in der Gartenarbeit.
Richtig. Er war zum Beispiel Erzähler bei ganz vielen Karussell-Hörspielen, also da, wo die einfach nur die Original-TV-Audiospur genommen haben. Bei Alf hat er den Erzähler gesprochen, bei DuckTales, bei Chip und Chap und so weiter und so fort.
Da hat er aber wenig gemacht.
Ich habe gesagt, wenig Synchron, mehr Hörspiel.
Ah, gut, habe ich mal mir eigentlich zugehört.
Und jetzt kommt etwas, was ich auch sehr mag. Justus und Peter bekommen das ja angeboten zum Kosten. Big Barney verlässt quasi das Feld. Und weil sie sich so in die Hosen scheißen, da könnte Gift drin sein, verstecken sie das Essen in Justus' Hose. Und Peter, finde ich, hat da einen seiner seltenen glorreichen Momente, weil er das halt zu Justus sagt, hier, versteck's mal in deine Hose. Warum denn? Warum nicht deine Hose? Ja, die ist zu hell. Weil normalerweise ist...
Das ist der hellste Moment dieses Charakters.
Das hat damit zu tun, weil Peter sonst immer der angeschissen ist, der sonst immer so eine Aktion starten muss. Und dadurch hat das so ein Element hier, ich zahl's dir jetzt mal heim, mein Lieber. Und das mag ich. Und Justus jammert dann auch noch so rum, so, ja, aber es läuft mir jetzt schon das Bein runter. Ja, da musst du durch. Finde ich super. Der Auftrag für diese Soße, die in die Drip and Chicken gepumpt wird, wurde auswärts vergeben an Don D'Alessandro. Das erzählt Mischkin. Und sie fragen ja auch irgendwie, ach, sie haben damit gar nichts zu tun mit der Entwicklung. Na, nicht direkt, aber er wacht ja über die Einhaltung des Rezepts. Jetzt befinden wir uns wieder in der Zentrale. Die Jungs haben laut dem Erzähler die Kostproben entsorgt in einem Mülleimer. Und jetzt sitzen sie in der Zentrale. Bob ist wieder dabei. Sie haben sich was bei einem Chinesen bestellt, was ich übrigens hasse, wenn Leute Chinese sagen. Das heißt Chinese. Und
kommt drauf an, aus welchem Bundesland du kommst.
Ich weiß, in Bayern sagt man das, glaube ich. China.
Und in Berlin, Neukölln.
Genau. Yeah. Und das ist jetzt auch was ich sehr mag. Bob bemerkt halt den Fehler, den Justus und Peter gemacht haben. Sag ich auch schon Peter. Sie hätten eigentlich die Kostproben behalten und in ein Labor geben sollen, damit man nachweisen kann, ob da wirklich Gift drin ist. So.
Und ganz ehrlich, Justus Jonas ist ja nun ein schlaues Kerlchen. Er kann ja manchmal, habe ich jetzt gemerkt in den 4 Folgen, weiß ich nicht, da liegt eine Schraube auf dem Boden und er weiß, aus welchem Flugzeug das stammt und wer das Flugzeug geflogen hat.
Ja.
So. Und jetzt, wo sie die Fleischprobe haben, schmeißen sie es weg. Also ganz ehrlich.
Du darfst erst hier nicht vergessen, die Formelveränderung der Bücher. Justus ist in den Büchern auch relativ ungeschickter und so ein bisschen trantütiger. Aber ich finde ihn in dem Moment auch total sympathisch, weil er räumt ja sogar den Fehler beschämt ein, dass er sagt, ja, du hast recht, ja, mein klebriges Bein hat meinen Verstand betäubt. Und dann lachen sie drüber und das finde ich trotzdem auch wieder realistischer.
Es ist sympathisch, aber das ist so ungefähr so, ich wäre jetzt Kriminalpolizist ja, und finde eine Leiche.
Können wir das Beispiel kurz abkürzen? Bevor das jetzt hier noch ausufert. Sag doch einfach.
Es ist ein kurzes Beispiel.
Pass auf, ich übernehme das für dich. Den Justus Jonas, den du in den drei Folgen davor kennengelernt hast, hätte so ein Fehler niemals passieren können.
Ich bin jetzt Kriminalpolizist und habe die Leiche.
Ja.
Und trage sie auf meiner Schulter. Mhm. Und will sie jetzt meinen Kollegen auf den Tisch legen, um zu zeigen, hier sind lauter Stichwunden, wir kriegen vielleicht so raus, wer der Mörder ist. Und auf dem Weg zur Halle lege ich die Leiche unterm Fahrzeug vom Bauern. Einfach so.
Warum solltest du es tun?
Ja, das frage ich mich auch. Warum hat er die Sachen einfach weggeschmissen?
Wie gesagt, er räumt den Fehler ein und um jetzt nochmal mein besseres Beispiel zu nehmen, das ist nicht der Justus Jonas, den du ursprünglich bisher kennengelernt hast.
Ja, und jetzt stellt ihr jetzt mein Beispiel vor, der Kriminalpolizist packt die Leiche unterm Auto, geht zu seinem Kollegen und sagt, ich hatte die Leiche auf der Schulter, aber ich habe sie unterm Wagen gelegt. Und dann lachen die anderen Kollegen. Ja, du hattest ja auch ein bisschen geschwitzt.
Das deswegen. Ist das schlechteste Beispiel, was ich jemals gehört habe.
Das ist das beste Beispiel, was ich mir je ausgedacht habe, wirklich.
Kelly ruft an.
Ja.
So, sie erzählt dann davon, dass sie mit Julia essen war und sie will Justus nicht mit einer langweiligen Geschichte langweilen. Der sagt dann auch so, ja, es wäre nett, wenn du mir das ersparst. Und dann muss sie, glaube ich, sogar ein bisschen so schmunzeln. Und dann erzählt sie halt, sie hat von ihrem Vater ein neues Auto geschenkt bekommen, wieder ein Cabrio. Und dann hat Kelly halt irgendwie eine Macke von Julia beobachtet, dass die ihre Tasche in den Kofferraum immer zuerst packt, weil die an einer offenen Ampel schon mal die Tasche aus dem Auto geklaut wurde. Und jetzt kommt wieder ein Beispiel von Benjamin.
Nein. Ich muss nur schon lachen wegen der nächsten Szene, weil jetzt gleich wieder der Profi da ist. Mr. Sweet ist der Profi.
Okay, jetzt wird's wirklich witzig. Komm,
ich gebe es zu. Man muss zugeben, dafür, dass du gesagt hast, er ist so ein Profi. Versteckt es? Ja, er ist ein richtiger Profi. Wie er mit seinem Anorak im Krankenhaus ist und dann so. Und jetzt der Profi, wie er sich wieder ganz, dass er nicht entdeckt wird, wie er sich so ganz unauffällig. Okay, erzähl bitte.
Na gut, die ganze Szene ist eigentlich, was das angeht, lächerlich.
Das wenn ist die lustigste
Szene. So, aber ich mag sie. Ich mag sie wirklich, lieber Boomtown. Ich mag diese Szene. Jetzt habe ich den Namen gesagt, oh mein Gott.
Ich bin ja S-Bahn gefahren. Ja, musste an einer Stelle so lachen, wirklich, ich musste laut lachen, aber kommt gleich noch. Ich möchte jetzt bitte, dass du die Szene beschreibst.
Wer sonst? Also, sie fahren zur Autoverwertung. Der Mustang von Julia hängt an einem Elektromagneten und ist gerade auf dem Weg in die Schrottpresse. Jetzt kommt schon mal der beste Witz, den du gar nicht wissen kannst. Dieser Dick Miller ist der Sohn des Firmeninhabers laut Buch und hat vor einem Jahr seinen Highschool-Abschluss gemacht.
Das ist wichtig.
Im Buch ist es ein ca. 70-jähriger, im Hörspiel ist es ein ca. 70-jähriger alter Mann.
Das stimmt.
Der da runterruft, was wollt ihr hier? Falls du ihn nicht erkannt hast, das ist übrigens der verwirrte Alte aus dem Phantomsee, der unterm Tisch lag.
Habe ich erkannt, habe ich hier aufgeschrieben.
Wirklich, zeig.
Nein, zeig ich das aufgeschrieben.
Ja, deswegen. Erzähl doch keine Scheiße. So, das finde ich schon mal witzig. So, du regst dich doch immer gerne über sowas auf. Du bist jetzt derjenige, der das Skript fürs Hörspiel schreibt. Mhm. Und du liest hier, aha, ein ungefähr 18-, 19-jähriger Highschool-Absolvent, der bei der Firma arbeitet, da machen wir ein Opa draus. Weil wir haben gerade keinen Sprecher da.
Du hast ja gesagt, die haben ja manche Szenen auch geändert. Zum Beispiel, dass sie zu zweit im Auto sitzen. Vielleicht kommt es auch ein bisschen unrealistisch rüber, dass ein 19-jähriger College-Student...
Hast du noch nie einen amerikanischen Film gesehen? So was wie American Pie oder so?
Nee, ich habe genau drei Filme in meinem Leben gesehen. Ja,
aber in so einem Film passiert sowas. Da
Herr der dann, Ringe 1, 2, 3 und da kam sowas nicht vor.
Ja, das spielt aber auch nicht in unserer Welt. Ich finde es witzig, wenn man das Buch kennt und denkt, okay, die haben alten Sack draus gemacht. Ist ja okay, vielleicht hatten sie gerade keinen 19-jährigen Sprecher im Studio oder hatten und der war gerade da und dann haben sie ihn auf den Gang aufgehalten. Komm mal kurz mit, du musst hier was sprechen. So. Die stehen ziemlich gackernd und albern da unten rum. Ja, Dick, Dick, hier, wir brauchen das Auto, Dick.
Er wirft es ja direkt auf uns. Sie wollen denn das Auto haben, weil ja im Auto hinten die Aktentasche drin ist?
Vermuten Sie, Sie wissen es doch nicht.
Vermuten Sie von der Julia. Und deswegen sagen Sie dem Dick-Typen, wir brauchen das Auto. Und der ist, glaube ich, gerade am Verschrotten oder irgendwas macht er gerade mit dem Auto.
Habe ich ja gesagt, der Mustang ist am Elektromagneten auf dem Weg in die Schrottpresse und er bedient diesen Kran.
Genau, und dann bedient er halt den Kran, nimmt das Auto mit dem Kran auf und hebt das Auto hoch und die zu zweit sind die da, oder?
Zu dritt.
Zu dritt und gucken sich an, so wie das Auto so auf sie zukommt. Und da finde ich witzig, er will sie auf uns werfen.
Er beschwert sich ja sogar noch, Bob. Aber was machst du denn da? Willst du das Auto auf den Kopf werfen? Und dann sagt Peter irgendwann geistesgegenwärtig, ja, das hat er vorher, komm, wir haben ab. Ja, das hat
er vor. So finde ich wirklich, fand ich sehr witzig, die Szene, wirklich aber witzig.
Es stellt sich ja dann heraus, dass Mr. Sweetness im Kran sitzt und Dick Miller
bewusstlos irgendwie auf dem Boden liegt.
Genau, weil er ihn da rausgeschmissen hat. Und jetzt kommt eigentlich in meinen Augen das Witzigste.
Jetzt kommt das Witzigste.
Dann kommt auf einmal dieser Knall.
Ja.
Und dann sagt Bob, er hat eine Bombe aufs Auto geschmissen. So. Noch ganz kurz.
Ja.
Nur zum besseren Verständnis. Im Buch ist es ein Molotow-Cocktail. Und entweder derselbe Typ, der gesagt hat, hier der alte Sack spricht jetzt den 19-Jährigen, hat dann gesagt, nee, Molotow-Cocktail kennt keiner in Deutschland.
So,
und ich stelle mir wirklich immer so wie aus so einem Danger Mouse Cartoon so eine Bombe mit Zündstoff vor oder ihr Bugs Bunny, keine Ahnung.
Na, es sind mehrere Sachen witzig. Einmal, es wird ja auch gesagt, dass Mr. Sweetness hier, Herr Anorak,
ja,
weiß, dass die Aktentasche im Auto irgendwie ist. Das wird irgendwie mal gesagt. Deswegen ist er ja auch da.
Er will nicht, dass die Jungs an den Kofferraum kommen, ja, und verhindert das dadurch.
Genau, das meinte ich ja damit. So habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wenn er den Typen schon so bewusstlos schlägt und weiß ich nicht was alles, der hätte auch schon vorher mal an das Auto gehen können.
Na, das wird ja alles nicht erklärt. Die Frage ist, warum taucht er gerade in diesem Moment auf? Wurden die drei Fragezeichen vielleicht telefonisch überwacht oder überwacht dieser Mr. Sweetness vielleicht die Julia? Ich sag mal Julia, die Julia und hat vielleicht mitbekommen, dass sie sich mit Kelly getroffen hat und das da erzählt hat und dann hat er seine eigenen Schlussfolgerungen
gehabt. Wieso ist er aber dann nicht schon vorher dahin?
Ja, das wird ja nicht erklärt, ja, genau. Da gebe ich dir auch recht. So. Weißt du was, aber jetzt kommt das Allertraurigste, wollte ich mal jetzt zum Schluss aufheben. Weder im Buch noch im Hörspiel kommt raus, wer Mr. Sweetness ist. Nach dieser Szene kommt er nie wieder vor. Er ist weg. Denn die Jungs lassen ihn ja sogar entkommen, weil das Auto wichtiger ist. Sie sind zu dritt, warum sagt nicht zum Beispiel Peter, ich fahre hinterher und die anderen beiden kümmern sich um das Auto.
Weißt du, was mir jetzt auffällt? Er ist doch ein Profi, weil er wird ja nicht geschnappt. Ja. Er ist wirklich ein Profi. Danke. Er ist ein Profi, er schlägt den bewusstlos. Man sieht ihn in voller Statue, wie er das steuert. Und dann wirft er noch die Bombe. Er wirft eine Bombe mit dem lautesten Knall der Welt. Bam! Und du hast recht, er ist doch ein Profi, er wurde ja nicht geschnappt.
Und du erzählst dir immer, ich habe keine Ahnung.
Also er wirklich, ist ja wirklich ein Profi. Deswegen.
Und der kommt nie wieder vor. Der wird nicht, also auch im weiteren. Ja, das ist ja egal. Nein, auch im weiteren Verlauf der Hörspielserie kommt er nicht mehr vor. Ja. Ich freue mich irgendwann, wenn die Folge kommt: The Return of Mr. Sweetness. Egal.
So. Ich nehme alles zurück, er ist wirklich ein Profi.
Ich glaube, wenn wir ein Trinkspiel gemacht hätten, hätten wir doch machen können, Justus ist eklig, denn jetzt ist er schon wieder eklig, weil er schickt Peter einfach zu dem brennenden Auto und dann, Mensch, Justus, das können wir doch nicht machen, sagt Bob dann noch so geistesgegenwärtig und dann so, hihihi, ich weiß ja, dass der Tank leer gepumpt wird, weil ich kenne mich ja mit den Vorschriften nicht aus, ich finde das so scheiße.
Ich fand's witzig.
Es ist witzig, aber Peter hat bestimmt Angst und riskiert sein Leben, stell mal vor, weil er denkt, ich muss das jetzt machen, dann schlagen doch die Flammen auf seinem Arm über. Und Justus, hihihi.
Ich glaube, deswegen ist mir Justus sympathisch. Der hat da ein bisschen meinen Humor. Also.
Und ich finde, die Folgen aus der 40er-Reihe, das setzt sich da komplett durch und fort. Justus ist in dieser ganzen Folgenzählung eklig.
Stellt er auch mal irgendwie so ein Bein oder so, dass sich jemand was bricht oder so?
Na, das jetzt nicht. An anderer Stelle erzähl ich mal was. So.
Das mit der Bombe, wirklich. Er wirft eine Bombe. Wirklich, ich musste so lachen in der S-Bahn. Wirklich.
Aber vielleicht war das damals wirklich so, wann ist die Folge erschienen? 1990. Da hat keiner das Wort Molotow-Cocktail auf dem Schirm gehabt in Deutschland. Könnte ich mir vorstellen. Das ist dann wahrscheinlich erst durch Call of Duty gekommen.
Er wirft eine Bombe aufs Auto.
So, jetzt kommt die nächste Szene. Wir sind jetzt in Big Barneys Villa.
Ich muss aber ganz kurz nochmal sagen, immer das gleiche. Entschuldigung, dass die drei Detektive aber auch ziemlich ruhig reagieren sie nicht dafür, dass eine Bombe, es geht nicht aus dem Kopf, eine Bombe hat er geworfen.
Hat eine Bombe aufs Auto geworfen, damit wir da nicht ran können. Bombe. Wir sind jetzt in Big Barneys Villa. Die Jungs haben die Tasche sichergestellt. Und selbst der Erzähler muss jetzt schon lachen. Ist dir das aufgefallen?
Ja.
So, weil er diesen tollen Reim hat. Sie kümmerten sich um den verletzten Dick Miller. Und dann fuhren sie in Big Barneys Villa. Und dann muss er richtig ein Lachen unterdrücken. Da frage ich mich jetzt auch, die sitzen jetzt im Synchronstudio. Und der Erzähler, der feigst sich da ein wegen diesem blöden Reim. Und dann sagt die Regisseurin, das ist witzig, lassen wir drin. Was ist denn das für eine Professionalität?
Naja, so wie wir jetzt gerade immer alberner werden, so ein bisschen, war das auch in dieser Folge wahrscheinlich. Der Bombenszene.
Also wir sind doch hier in einem Podcast, wir verkaufen die Scheiße doch nicht. Wir stellen uns frei zur Verfügung und wir machen uns ja noch darüber lustig, was gewisse Leute uns bestimmt wieder übel nehmen. Aber das ist ein hochwertiges Produkt, was ich im Laden kaufe, was in seiner Welt so funktionieren soll. Dann höre ich, Villa. Das ist jetzt alles wirklich ganz oberflächlich hier von mir aufgeschrieben.
Lustigerweise ab dem Punkt auch ganz, ganz schlimm. Also, was heißt schlimm? Es passiert einfach nichts.
Das geht jetzt richtig schnell und man kann auch gar nicht so viel darüber erzählen. Sie finden den Verdächtigen, also Justus findet raus, dass dieses Multisorbitane krebserregend ist und dass es halt verwendet wird. Aber dann wird Big Barneys Name reingewaschen, weil sowas ihm nie in den Sinn kommen würde. Also Julia ergreift dafür ihren Vater Partei. Und Justus ist dann schon zum letzten Mal eklig, indem er so tut, so, ich weiß es, hihihi. Und er ist sich richtig daran ergötzt, weil die anderen zu dumm sind und nicht drauf kommen. Und dann immer, jetzt sag doch mal. Und dann, er wäre erledigt, wenn es rauskommt und bababa.
Er wird wirklich der sympathischste Charakter für mich. Das sind Eigenschaften, die ich gut finde.
Aber was ich dann witzig finde, dann finden sie es endlich. Er sagt dann den Namen Don Alessandro und die Julia so, ja, was machen wir jetzt? Finde ich ein bisschen witzig. Und sie fahren dann zu der Firma von Miracle Taste, aber vorher finden sie noch heraus, dass ja an dem gleichen Abend, also Julia sagt das, eine Pressekonferenz geplant ist, wo der Vater Big Barney das Produkt vorstellen will. Deswegen sind sie ein bisschen unter Zeitdruck.
Im Beverly Hilton, habe ich aufgeschrieben.
Stimmt, im Hotel findet diese Pressekonferenz statt. Das hast du dir aufgeschrieben.
Ich habe es wirklich im Beverly Hilton aufgeschrieben.
Okay. Ich weiß es nicht. Ist ja gut, aber siehst du,
die Detektive wollen vorher Big Barney treffen. Und ich habe so kurze Stichpunkte aufgeschrieben, dass ich erst mal gucken muss, wie es weitergeht. Also die Detektive wollen Big Barney treffen.
Wollen sie das? Sie fahren doch jetzt in die Fabrik.
Ach nein, weil die Presseschau ist, haben sie überlegt, dass sie vorher Big Barney treffen wollen, damit er keinen finanziellen Verlust
hat. Das ist die letzte Szene. Aber die Szene, die jetzt noch davor kommt, ist
die... Nein, aber die müssen das ja vorher schon überlegt haben, weil danach kommt es erst hier mit dem Wachmann und so bei mir. Also irgendwie müssen sie vorher schon mal gesagt haben, dass sie Big Barney helfen wollen, dass er keinen finanziellen Verlust hat.
Das kann sein, dass sie halt, weil sie erfahren, dass diese Pressekonferenz ist, dass er erledigt wäre, wenn das ans Licht käme.
Genau. Und deswegen wollen jetzt die drei Detektive aber vorher erstmal in das Lager gehen von, ist das eigentlich das Lager von Big Barney oder hat der Don noch ein extra Lager?
Das weiß ist ich gar die nicht. Firma Miracle Taste, wo die...
Genau, von Don. So, und da ist ein Wachmann und das ist jetzt ein bisschen, naja, vorhin habe ich gesagt, das wird nicht gut, aber auch ein bisschen albern, dass die dem Wachmann sagen, dass sie von Don geschickt wurden, etwas, glaube ich, aus dem Lager zu holen.
Ich glaube sogar, war es nicht irgendwas mit Pandromischkin? Milchkin? Ich glaube, das war irgendwas, da liegt ein Brief im Büro und den müssen sie Pandromischkin, glaube ich, bringen.
Genau, und sie schaffen das, ich habe aufgeschrieben, sie überrumpeln den Wachmann.
Ja, das war wahrscheinlich Ende der 80er noch so leicht möglich.
Dass ein Wachmann gesagt hat, ja, natürlich,
kommt na klar. Rein. Das war vor Terror.
Ich kann ja nicht anrufen, ich kann ja nicht telefonieren, ob das stimmt, deswegen kommt man rein.
Ja, das ist...
Macht ja nichts. Ja, nee, ich weiß, das ist ein Kinderhörspiel.
Richtig, das ist auch holprig und es ist unglaubwürdig, aber meine Güte, Ist jetzt so.
Ich finde aber auch gut, dass nicht weiter darauf eingegangen wird, sondern nur ganz kurz gesagt wird, sie überrumpeln den Wachmann. Ich würde es schlimmer finden, wenn jetzt so getan wird, wieder so,
Du meinst so, naja, wenn es gut geschauspielert ist, warum nicht?
So, na jedenfalls gehen sie dann ins Lager, dann diskutieren die da ein bisschen rum, sie wollen einen Behälter finden oder sonst irgendwas, wo sie sehen können, dass der Geschmacksverstärker da ist und geliefert wurde und sie gucken auf die Daten, wann was geliefert wurde und da... Jedenfalls finden sie dann einen Behälter mit dem Geschmacksverstärker, auch einen Lieferschein oder sowas, wo drauf stand, wann das geliefert wurde. Und wer taucht dann auf?
Don D'Alessandro. Auch wieder mit dieser lustigen Musik. Also die so
es ist dieselbe
Musik. Es ist die gleiche Musik und sie kommt auch wieder so laut aus den Boxen.
Ich weiß aber irgendwie nicht, ob es an der Aufnahme liegt.
Aber ich finde das so super, wirklich, weil das ist so billig, um diesen Schockeffekt zu machen. Aber es wirkt einfach. Dann geraten sie halt in ein Gespräch mit ihm. Er hat natürlich eine Waffe, mit denen er die Jungs bedroht. Und er macht auch schon den Eindruck, er kommt hier nicht mehr lebend raus. Und Justus wird dann quasi zum Versuchskaninchen.
Genau, weil Don ist so beeindruckt von Justus, wie er so diese Pralinen, wie er das rausschmecken konnte, die Geschmacksrichtung. Mhm. Und dass da jetzt so ein kleines Spielchen stattfindet. Also er gibt Justus eine Praline und wenn Justus das errät, dann kann Justus sozusagen eine Frage stellen.
Und ich wage jetzt die Behauptung, das war ein kleines sexuelles Vorspiel. Ich glaube, dass Don D'Alessandro nämlich...
Danach sein Ei gibt, oder was?
Dass er... schon dem dem gleichen Geschlecht nicht abgeneigt ist und dass er so fasziniert von Justus ist, dass er ihn erstmal ködert mit den Geschmacksbonbons und dass er dann vielleicht, wenn es sich so weiterentwickelt hätte, hätte er irgendwann Justus und Peter abgeknallt, Peter und Bob abgeknallt.
Ich dachte, du sagst Penis, aber du meintest Peter sagen, gut.
Peter und Bob abknallt und dann Justus zu seinem sexuellen Sklaven macht. Kann ich das alles drin lassen?
Ja.
Gut. Das war für ihn quasi das Vorspiel, aber leider überrumpeln sie ihn ja dann wieder mit dem ältesten Trick der Welt. Ihre Waffe ist ja gar nicht geladen. Was?
Aber jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil du hast ja vorher gesagt, hast du das gesagt oder habe ich das gelesen? Nee, hast du vorhin vorgelesen, dass einer von denen Justus, glaube ich, oder Kampfsport gelernt hat? Du hast irgendwie gesagt, jemand ist im Verein.
In diesen Crimebuster-Büchern sind Peter und Bob, die haben Karate gelernt.
Oder? Genau, und das kommt ja hier so ein bisschen...
Ja, und ich weiß noch ganz genau, im Buch werden sogar mit Namen Karate-Einlagen beschrieben. Und das habe ich bei den Büchern gehasst. Und ich bin so froh, dass sie das in den Hörspielen nicht machen.
Okay, das wäre noch peinlicher, wenn sie sagen würden, block ab mit deinem Gedaberei.
Ja, genau, das kommt in den Büchern
vor. So kommt das
in den Büchern, ja. Wenn wir hier durch sind, zeige ich dir das mal.
Wirklich?
Ja.
Das wird wirklich
fand peinlich. Ich ganz schlecht. So. Aber eine Sache noch, sie überrumpeln natürlich Don D'Alessandro mit dem ältesten Trick der Welt.
Aber wie sie aber auch überrumpeln? Und zwar, ist er, irgendwie hat er auch sein Gedächtnis verloren, weil er nicht mehr weiß, wo bin ich hier?
Ja, danach. Dann.
Ja, aber das muss ja...
Das ist schon witzig
irgendwie. Weil diese Kampfszene, die geht im Hörspiel 3,8 Sekunden.
Ja, die schlagen ihm, glaube ich, einmal mit der flachen Hand in den Nacken. Wir rufen jetzt die Polizei. Polizei? Ich hab doch gar nichts gemacht. So ein bisschen Goofy-mäßig, oder? Aber eine Sache ist mir heute auch zum allerersten Mal aufgefallen. Erstens, dass Bob ja, glaube ich, diesen Behälter findet. Justus sagt, gut aufgepasst, Zweiter. Bob ist der dritte Detektiv. Ist jetzt wieder sehr, sehr eklig von mir, dass ich das bemängel. Aber D'Alessandro hat doch die Produktformel entwickelt im Auftrag von Big Barney Crown.
Ja. Yeah.
Für diese Soße. Und dann kommt aber raus, dass es krebserregend ist. Warum will er jetzt so mit Biegen und Brechen trotzdem irgendwie ihm diese Scheiße aufzwingen? Muss er sein Geld wieder einkriegen, was er ausgegeben hat, um die Produktformel zu entwickeln? Das habe ich nicht verstanden. Also das wird auch nicht mehr drauf eingegangen.
Was hast du nicht verstanden? Nochmal.
Don D'Alessandro wurde beauftragt, einen Geschmacksverstärker zu entwickeln. Ja. Und hat dann Multisorbitane quasi entwickelt, was ja hochgradig krebserregend ist. Und jetzt schmuggeln sie das ja unter diesem F430, oder wie das heißt, an Big Barney Crown.
Ja, das wird ja hergestellt und gekauft. Dann wird schon so sein, dass es ein paar Millionen gekostet hat.
Naja, aber eine Produktformel entwickeln ist ja was anderes, als wenn ich sage, ich mache jetzt 4 Millionen Fässer mit der Flüssigkeit.
Vielleicht hat die auch 0 Kalorien oder was.
Vielleicht ist sie so billig in der Herstellung, dass er einfach damit
reich wird.
Genau, weil er hat ja schon die Produktformel entwickelt, dann kam raus, es ist krebserregend und er sagt sich, komm, den hauen wir übers Ohr, wir machen einfach einen anderen Code drauf. Dann steht da jetzt halt F413, 430, ich hab's vergessen, sorry. Und quasi, weil er muss ja jetzt nicht eine neue Formel entwickeln, da Geld reinstecken und vielleicht ist es so billig zu produzieren. Das war nur meine Überlegung.
Warum hast du eigentlich schon gesagt, Bob ist der dritte Detektiv?
Weil das auf der Karte steht.
Ja, das weiß ich ja. Achso, du hast es nur deswegen gesagt. Ich dachte, es wurde im Hörspiel falsch gesagt.
Ja, Justus sagt im Hörspiel gut aufgepasst, Zweiter, obwohl Bob die Kiste findet.
Ja, das ist aber gut, dass du das sagst. Das ist ja ein Fehler. Nee, ernsthaft jetzt.
Wieso kommst du jetzt darauf zurück, nachdem ich hier mit Don de la Sandra...
Weil ich dich nicht unterbrechen wollte, weil ich gemerkt habe, wie du sabberst, weil du den nächsten Satz sagen wolltest. Und deswegen habe ich jetzt erst darauf reagiert.
Danke.
So bin ich.
So, jetzt darfst du von mir aus das Finale erzählen.
Nee, Finale habe ich nicht. Ich habe einfach nur aufgeschrieben, pass auf, pass auf. Barney wollte neue Hähnchen. Das ist mein letzter... Wieso lachst du denn?
Also, sie fahren jetzt in das... Du hast es dir aufgeschrieben, wie hieß es? Beverly Hilton?
Ja.
Um quasi die Pressekonferenz zu verhindern. Der Big Barney und seine Männer hantieren alle in der Küche und bereiten quasi das Essen vor, was sie dann den ganzen Journalisten vorführen wollen. Und die platzen dann da rein. Und Big Barney sagt auch noch so, ey, cool, dass ihr kommt, ihr könnt mir ja helfen. Und dann sagen sie ja, was sie rausgefunden haben. Und
der lacht sich erstmal kaputt darüber.
Richtig. Und der Pandro Milchkin kriegt dann kalte Füße und versucht zu fliehen. Und das kriegen die aber mit. Und dann überrumpeln sie den. Und dann ganz viel Geschirrgeklapper und irgendwas fällt zu Boden. Und dann brüllt auch noch Pandro Milchkin Meuterei. Und quasi sie konfrontieren ihn halt damit, dass er mit da drin hängt in der Sache. Und dann sagt er, nee, von mir erfahrt ihr aber nichts. Und Justus wendet dann einen schlauen Trick an und sagt, ja, Don de la Sandro hat gesagt, sie haben ihn dafür bezahlt. Und dann sagt er, das ist eine infame Unterstellung, er hat mich bezahlt. Und damit hat er gestanden. Und jetzt ist Big Barney natürlich sauer und enttäuscht, dass er hintergangen wurde. Und draußen stehen aber Journalisten, die gefälligst etwas erwarten.
Das nimmt er zu, macht er zu seinem Nutzen.
Richtig.
Indem er jetzt sagt, so er macht sich ja noch selber über sich selbst lustig, indem er sagt, so ihr denkt ja alle, ich will, oder ihr wisst ja alle, ich will nur Geld oder so.
Genau.
Also er macht sich.
Bin geldgeiles Schwein, genau, was immer nur ein Gewinn.
Und die lachen. Da finde ich witzig, wie die Leute alle lachen.
Gut, da stehen drei Leute.
Ich glaube, sind nur drei Leute, die da stehen?
Ich höre da nur drei oder vier verschiedene Sprecher raus und der Rest ist, glaube ich, aus der Konserve irgendwie Applaus.
Naja, aber das ist doch lustig.
Ja, weil ich, ohne Witz, ich glaube, einer von den Journalisten ist sogar der Sprecher von dem Pandro Milchkin. Also einfach so, oh! Er tritt halt vor den auf und macht halt diesen Gag, wo er sagt, irgendwie, ja, sie kennen mich gut. Und dann sagt er irgendwie, ich stehe jetzt aber hier nicht, um euch irgendwie mit meinem leckeren Essen vor der Nase rumzuwedeln, sondern ich will ja auch was für unsere Stadt tun. Und deswegen hat er ganz kurzerhand eine Initiative ausgerufen, den neuen Preis Rocky Beach ganz vorn. Und in diesem Jahr sind die Preisträger Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Und die werden dann auch gefeiert von den Anwesenden, aber es wird noch nicht mal gesagt, wofür. Also warum sie diesen Preis verdient haben, sondern, und jeder weiß anscheinend ja auch, wer sie sind und was sie tun, dass sie Detektive sind.
Brauchen sie auch nicht erzählen, weil die Leute, die da stehen, sind ja nur aus der Konserve.
Auch das. Und Big Barney hat dann quasi das letzte Wort, indem er sagt, Jungs, jetzt seid mal nicht so bescheiden, das ist euer großer Moment und wem habt ihr das zu verdanken?
Genau, das wollte ich nochmal sagen, dass er selber sagt, wem habt ihr das zu verdanken? Da kann man sich wieder richtig so Wolfgang Völz vorstellen.
Er macht es super, wirklich. Ja. Also die Folge lebt auch in erster Linie von Wolfgang Völz mit den wenigen Auftritten. Wir sind durch.
Und vom Arzt?
Der Arzt lebt ist auch
die Folge.
Der Arzt, also es fängt schon...
Hey, du kriegst eine neue Bettnachbarin,
die ist bewusstlos. Deswegen, die Folge ist eigentlich total lustig und fröhlich. Die sind alle gut drauf. Hey, hier, Stimmung, Konfetti.
Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, weil die eigentlich gut drauf sind.
Also wir kommen jetzt zur Wertung, oder?
Auswertung.
Weil wir sind ja durch. Wie hat dir die Folge gefallen? Ist eigentlich eine blöde Frage. Du hast schon gesagt, von allen vier Folgen, die du bislang gehört hast, war das die beste.
Genau. Und die beste Folge von den vorherigen dreien war meines Erachtens die erste. Da habe ich, glaube ich, 6 Punkte gegeben.
Mhm.
Und diese Folge kriegt von mir sage und schreibe, ich würde sagen, 8,5.
Nicht schlecht. Ich hätte es nicht gedacht, ganz ehrlich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du zu mir sagst, Thomas, was war das denn?
Nein, ganz ehrlich, sie ist, guck mal, sie ist simpel. Es sind nicht 1000 Charaktere, die man kennen muss, irgendwie so. Ich finde die Detektive, wie sie miteinander sprechen, witzig und sympathisch. Mhm. Ich finde gut, dass sie älter gemacht wurden. Mich haben auch jetzt nicht so, außer hier immer so die Quietschgeräusche und so, mir hat der Sound wieder gefallen. Ich fand, wenn ich jetzt so überlege, eigentlich alle Synchronsprecher gut. Mhm. Alle, wirklich alle. Also es war auch nicht sowas jetzt so dabei, weiß nicht, in der letzten Folge oder vorletzten Folge habe ich ja bemängelt, sie telefonieren zum Beispiel einmal und da ist gar kein Hall, so als ob sie es vergessen haben, ich weiß es nicht. Und in der Szene ist mir zum Beispiel in der Folge ist mir aufgefallen, wo sie mit dem Auto fahren und zum Beispiel den Autounfall haben. Da steigen sie aus und jetzt pass mal auf was ich geachtet habe, da ist Vogelgezwitscher. Fand ich gut. Und in der Vorgängerfolge, ich weiß es nicht genau, ob es die Vorgängerfolge war, da waren teilweise Geräusche, da habe ich ja noch gefragt, ob die am Geld gespart haben oder so. Mhm. Und das hatte ich diesmal so gar nicht das Gefühl. Das war
also für
rund
ein Hörspiel, was auch überzeugend klang, allein durch passende Hintergrundgeräusche und die Welt wirkte nicht so plastisch und leer. Hast du ja bestimmt auch in dem Krankenhaus gemerkt, da mit den Durchsagen und mit dem Stimmengewirr und dem Hall.
Ja, und was noch war, sie haben Spielraum gelassen, so ein bisschen. Du hast zwar gesagt, es ist gleich die nächste Szene. So.
Ja.
Aber für mich war das vielleicht auch gar nicht so, weil in den anderen Folgen war das ganz oft so, die nächsten 2 Stunden, am nächsten Tag. Also immer so eine Zeitangabe, das war hier gar nicht, glaube ich.
Es wird zwar gesagt, noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag.
Aber nicht so, das andere ist so aufgesetzt, immer durch den, ich glaube, durch den Sprecher so richtig direkt. Also ich hatte nicht dieses Gefühl, bei welcher Folge waren das? War das Phantomsee oder so, wo die gesagt haben, ja, in 2 Stunden sind die da. Wo wir uns so gedacht haben, ist das nicht ein bisschen schnell oder halbe Stunde? Oder
das war beim Poltergeist nach dem Motto, wir müssen jetzt nach L.A. ins Museum, 20 Minuten später.
20 Minuten später, genau. Und das hat man in dieser Folge überhaupt nicht, dass man denkt so, wie soll denn das gehen? Oder so unrealistisch so. Habe ich nicht gehabt.
Gut, aber davon mal abgesehen, um das aufzugreifen, ich habe es eigentlich auch schon gesagt, ich mag halt wirklich an der Folge, dass die ist so simpel und trotzdem passiert viel und die Charaktere sind im Grunde alle sympathisch. Die Story ist aus heutiger Sicht jetzt auch nicht gerade die beste. Wie gesagt, das wirkt wirklich für mich wie so eine 21 Jump Street Folge aus den 80ern. So von der Erzählweise und auch wie die sich benehmen. Aber ich finde das sympathisch.
Es gibt ja auch wirklich keine Wendung. Man hätte jetzt denken können, Kofferraum ist leer oder so. Nee, da ist das Buch drin. Nee, da steht die Lösung drin. Also
deswegen, es ist so simpel, aber es trotzdem macht es Spaß, die Folge zu hören. Und ich finde, sie lebt auch davon, dass sie jetzt keine 70, 80 Minuten geht, sondern eine kurze, knackige 46, 47 Minuten.
Ja, du, aber ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, da fehlt die Hälfte. Es fehlt ja doch was, so wie du mir das geschildert hast, aber es stört überhaupt nicht.
Pass mal auf. Ich würde gerne mein Vergangenheits-Ich kurz hier einbringen. Und zwar habe ich damals am 26.11.2008 eine kurze Rezension über diese Folge geschrieben auf der rockybeach.com. Friday schrieb, der giftige Gockel ist zwar ein ziemlich dämlicher Titel, aber trotzdem handelt es sich bei dieser Folge um eine meiner Lieblingsfolgen. Zugleich ist es aber auch eine der fiesesten Folgen, denn jedes Mal, wenn man sie hört, kriegt man einen enormen Appetit und möchte am liebsten zu McDonald's, Kentucky Fried Chicken oder einem ähnlichen Etablissement dieser Art rennen. Die Story kommt als typischer Crimebuster daher, es handelt sich aber hierbei um einen guten Crimebuster. Zwar kommen auch hier Karate-Einlagen in Klammern Buch vor, diese sind aber spärlich gesät und werden nicht, wie bei den Musikpiraten, einem anderen Fall, beim Namen genannt oder ausführlich beschrieben. Das Hörspiel ist angenehm, die Sprecher sind allesamt gut, es sind nicht zu viele Szenen aus dem Buch gekürzt worden, deshalb kommt die Handlung sehr originalgetreu daher und der Humor kommt auch nicht zu kurz. Lustigerweise, wenn ich das jetzt gerade lese, ist es eigentlich fast dasselbe, was ich jetzt hier gerade in der Wertung sage, aber ich merke, dass ich immer noch die Meinung über dieses Hörspiel habe. Ich
muss allerdings sagen, da kommt auch ganz, also was ich auch gesagt habe.
Wolfgang Völz ist die Rolle des Big Barney wahrlich auf den Leib geschrieben. Dröhnend und laut verkörpert er ihn, so wie man sich Big Barney laut der Buchbeschreibung vorstellt. Gute Wahl des Sprechers. Schade, dass die Rolle des Mr. Sweetness am Ende des Buches einfach verschwindet und die drei Detektive keine Chance haben, ihm nochmal persönlich die Meinung zu geigen. weder im Buch noch im Hörspiel. Hat er Dialog, was im Hörspiel noch unheimlicher erscheint, weil er wie ein unsichtbarer Gegner herüberkommt. Die Verfolgungsjagd im Nebel wäre im Hörspiel bestimmt auch spannend gewesen. Kommt anscheinend im Buch vor, kann ich mich nicht erinnern. Hätte allerdings zu sehr an die Verfolgungsszene im Auto erinnert, als Justus und Peter ohne Bremsen dahin rasen. Ich mag die Folge sehr und höre sie immer wieder gern. Das Buch ist auch zu empfehlen, weil es wirklich ein besserer Crimebuster ist. Tolle Folge, die es in dieser Art sicherlich nicht mehr geben wird.
Also dein Fazit 2 Punkte.
Genau. Nee, ich bin also 8,5. Ja, ich schwanke auch zwischen 8 und 9.
Bist ein bisschen erstaunt von mir.
Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, aber ich habe mir schon gedacht, dass du die Folge wahrscheinlich unterhaltsamer und witziger findest.
Vielleicht liegt es auch daran. Ich habe dir ja gesagt, dass ich früher ganz viel so John Sinclair gehört habe und so.
Mhm.
Irgendwie, wenn die drei Fragezeichen jetzt sowas Übernatürliches haben,
was ja in den
Mystisches? Folgen, oder Mystisches, was ja so in den Folgen ein bisschen so rüberkam, kam mir das halt im Gegensatz zu John Sinclair extrem billig vor. Weißt du, was ich meine? Dadurch, wenn du das immer hörst, sowas Ähnliches, dann kennst du das ja auch ganz anders mit so einem Spannungsaufbau und so. Und natürlich sind ja die drei Fragezeichen sind für mich immer so, hat was mit Krimi zu tun. Gut, oder?
Ja, das ist total gut, ja. Wirklich.
Nein, aber wenn denn da so eine Geistersachen vorkommen, dann vergleiche ich das, glaube ich, automatisch mit John Sinclair, wie Ach die so. Das da gemacht hätten, mit der Musik, mit den Geräuschen und so. Obwohl das ja eigentlich was ganz anderes ist. So, und hier war aber halt dieses Mystische gar nicht, null.
Genau, und das ist ja auch in dieser Ära, dass das erst wirklich mit dem Poltergeist wieder vermehrt aufkam. Du hast so zwischendrin fast 20 Folgen, wo du sowas gar nicht hast. Deswegen vielleicht, wir werden es ja irgendwann vielleicht mal erfahren, findest du die Folgen am Ende sogar besser.
Vielleicht finde ich die neueste Drei-Fragezeichen-Folge, das ist eine der coolsten Folgen, die ich je gehört habe.
Okay, um jetzt langsam, nee, ganz kurz, also, um zum Schluss zu kommen, weil wir sind ja jetzt wirklich schon echt lange dabei, habe ich mir überlegt, wie machen wir das beim nächsten Mal? Weil ich kann jetzt schon sagen, die nächste Folge werde ich mit Olli aufnehmen. Wenn wir aber mal wieder zu dritt aufnehmen, ist jetzt die Frage, wollen wir vielleicht mal wirklich ein ganz aktuelles Hörspiel aus der Serie besprechen? Oder wollen wir das dem Zufall überlassen?
Soll ich dir mal was Lustiges erzählen?
Erzähl. Ist es jetzt wieder eine Geschichte mit einer Leiche und einem Kommissar?
Und zwar, wenn ich Kommissar wäre. Nein. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich die von uns dreien sogar noch am besten finde. Und dass ihr ganz böse rumlästern werdet.
Wir werden sehen.
Und ich meine Lieblingsfolge dann verteidige.
Also, natürlich kannst du es jetzt einfach erzählen und im Endeffekt sagst du dann nach der Aufnahme war voll scheiße. Deswegen hatte ich gerade überlegt, ob wir um eine Ente beim Chinesen wetten, aber ich nehme das jetzt wieder zurück.
Nein, können wir machen.
Wollen wir dann wirklich mal, wenn wir das nächste Mal zu dritt an diesem Tisch sitzen, das aktuellste Hörspiel besprechen, was es gerade gibt?
Gibt es denn eine Folge, also so sehr aktuelle, die du nicht kennst?
Jetzt ist ja gerade erst vorletzte Woche Folge 197 im Auge des Sturms rausgekommen. Und die habe ich nur zur Hälfte gehört. Ich hatte keinen Bock mehr.
Das ist lustig, dass du als Fan nur die Hälfte hörst.
Weil ich habe da lieber meinen Podcast wieder gehört.
Den eigenen?
Nicht meinen eigenen, also, aber einen, den ich bevorzuge.
Witzig, ich habe dann lieber meinen Podcast
gehört. Ich habe dann meinen Podcast gehört mit meiner Stimme, genau. Ja. Nein, habe ich nicht. Ich habe dann, glaube ich, den letzten Podcast gehört. Der heißt der letzte Podcast. Weil ich da gedacht habe, kein Bock auf die Scheiße, wirklich. Gut, dann machen wir das jetzt hier on air fest. Ich kann es aber noch schneiden, wenn sie stimmt. Wir hören beim nächsten Mal die Folge Im Auge des Sturms, Folge 197. Auf jeden Fall machen wir beide das. Ob Olli dabei ist oder nicht, werden wir dann sehen.
Jetzt muss ich fragen, gibt es die denn auch auf dieser, die ich neueste
glaube,
Folge?
Ich glaube, die allerneueste nicht. Aber du hast Glück, es kommt ja demnächst sowieso wieder eine neue Folge raus. Oder ich gebe sie dir mit.
Ah, zwinker, zwinker.
Genau. So, gut. Also, das war heute ein sehr durchwachsener Podcast.
Nee, ich glaube, ich fand den ganz unterhaltsam. Also, ich fand eher die erste halbe Stunde sehr zäh.
Ja.
Und zum Schluss wurde es immer besser.
Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht.
Mir hat das großartigen Spaß gemacht. Die Bombenszene.
Ja, die war super.
Die ist wirklich lustig, oder?
So.
Jetzt hat er doch eine Bombe geworfen.
Mach jetzt aus. Tschüss.